Ingrid Brodnik ist mein Gast heute. Und zunächst einmal, hallo Ingrid.
Hallo Jan.
Hi. Ich stelle dich erstmal vor, bevor wir ins Sachliche gehen, bevor wir debattieren, bevor wir uns dem großen Ganzen widmen. Und zwar, Ingrid, du bist Expertin für gesellschaftliche Auswirkungen von Digitalisierung. Du bist Expertin für Debattenkultur. Du bist Publizistin, veröffentlichst Bücher, hältst Vorträge, gibst Workshops. Wir haben uns auch schon auf Veranstaltungen getroffen. Also wir sind Kollegen, Kolleginnen könnte man auf jeden Fall sagen. Also kann man
Auf jeden
sogar sagen.
Fall, ja klar.
Also wir beschäftigen uns beide mit ganz vielen Themen, die uns, also wir haben viele Überschneidungen. Also Hassrede, Desinformation, Verschwörungsmythen, hast du auch ein tolles Buch geschrieben namens Einspruch, Fake News und Verschwörungsmythen kontern. Und jetzt gerade ist erschienen dein neues Buch mit dem wunderbaren Titel, gefällt mir stilistisch sehr gut, Wider die Verrohung über die gezielte Zerstörung öffentlicher Debatten. Strategien und Tipps, um auf Emotionalisierung und Fake News besser antworten zu können. Ich steige direkt ein mit einer grundlegenden Frage. Wie siehst du die Debattenkultur momentan?
Ich empfinde sie als sehr schlecht, also Qualität sehr, sehr schwach, was die Qualität betrifft. Weil wir eigentlich von klassischen Medien bis zu Social Media uns sehr stark in diesen schnell, leicht führbaren, emotionalen Debatten wiederfinden, wo ich selbst auch dazu neige. Und ich glaube, die Gefahr ist, dass wir uns in solchen kurzweiligen, emotionalisierenden Debatten, wo man sich auch gut fühlen kann, wenn man zum Beispiel oft das Gefühl hat, ich stehe auf der richtigen Seite, so ein bisschen verlieren kann, aber es am Ende wenig bewirkt. Also zum Beispiel, es führt vielleicht dazu, dass manche dann sich auch entschuldigen oder manche vielleicht dazulernen oder auch das Gegenteil überhaupt nicht dazulernen, aber so gesellschaftlich, was Gesetze betrifft oder was Lösungen betrifft, kommen wir oft nicht weiter. Wenn ich darf, ich erzähle vielleicht, du hast es wahrscheinlich gelesen, in meinem Buch gibt es so ein Beispiel, das für mich ehrlich gesagt, so ein Symbol ist. Das könnte auch dieses Jahr passieren oder nächstes Jahr, aber es ist eigentlich so ein lächerlicher kleiner Vorfall, der für mich aber auf den Punkt bringt, in was für einer absurden Diskussionskultur wir gelandet sind. Nämlich, vergangenes Jahr hat die Bild-Zeitung Wind von etwas bekommen, nämlich, die haben frühzeitig erfahren, dass die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die Empfehlungen, wie viel Fleisch man essen soll, nach unten schrauben möchte.
Ah ja.
Und noch bevor das wirklich offiziell wurde, und die DGE hat mittlerweile diese Empfehlungen nach unten gesetzt, aber nicht so stark, wie die Bild-Zeitung berichtete, hat die Bild einen sehr emotionalisierenden Artikel gebracht mit der Überschrift sinngemäß: Nur noch eine Wurst pro Monat für jeden. Und das ist ein, glaube ich, auch ein sehr deutsches Thema, weil da
Ja.
ging es dann richtig ab. Wenn man hört, dass man nur noch eine Wurst im Monat essen soll, da haben dann Leute ziemlich wütend gepostet, so im Sinne von, jetzt grille ich noch mehr. Oder einer hat geschrieben, ihr könnt euch die Wurst dorthin stecken, wo die Sonne nicht scheint. Fand ich immerhin kreativ irgendwo. Worauf ich hinaus will, ist, das ist schon einmal, finde ich, ziemlich verunglückt, weil wenn die DGE über sowas nachdenkt, könnte man auch einfach einen Text bringen, zum Beispiel, was spricht denn dafür und was spricht dagegen? Weil die DGE, die sich dann auch dafür entschlossen hat, hat eigentlich zwei Überlegungen. Erstens, Fleisch ist ungesund und zweitens, Fleisch hat eine ganz schlechte Klimabilanz verglichen mit pflanzlichen Produkten. Und nur eine Ergänzung, und damit hat es nicht geendet, nämlich der Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident, hat es dann auch auf Twitter geretweetet und sinngemäß drüber geschrieben, warum soll den Leuten immer alles verboten werden? Obwohl, das ist das Wichtige, die DGE kann niemandem was verbieten. Das sind nur Empfehlungen. Und was mich daran so stört, um das vielleicht kurz auf den Punkt zu bringen, ist, das meine ich mit, das sind so Quatschdebatten, wo ein kleines Detail, über das sich Leute aufregen können, aufgeblasen wird, zum Teil auch wird, es gäbe Verbote, die es nicht gibt, weil es kurzweiliger ist, weil es auch besser in so Feindesdenken, Feindbilder passt, anstatt die große Debatte zu führen, zum Beispiel, wie sollte unsere Ernährung in 10 Jahren aussehen? Man könnte auch konstruktiven Journalismus machen und zum Beispiel, Wie kann ich selbst mein Kochen umstellen, dass ich etwas weniger Fleisch esse, ohne dass es mir auffällt? Oder der Markus Söder hätte auch, das war gerade bayerischer Wahlkampf, hätte auch rausgehen können und sagen können, das ist mein Plan für die bayerische Landwirtschaft, damit die klimafit gemacht wird. Was weiß ich. Aber all
Ja.
diese konstruktiven Dinge sind weniger sexy und sie
Bringt
sind auch
weniger Klicks,
mühsamer.
ne? Ja.
Sie bringen weniger Klicks und sie bringen mehr Arbeit. Das ist ja das Problem. Ich habe mehr Arbeit und weniger Klicks. Und zu deiner Frage zurück, wenn du mich fragst, wie finde ich die Debattenkultur, mich stört, dass wir so viel mit oberflächlichen Diskussionen verbringen, die auch sehr schnell in einem Feindesdenken landen und dann aber eigentlich zum Punkt, zum wesentlichen Punkt wieder Debatten nicht kommen.
Ja, guter Punkt. Also Scheindebatten, die geführt werden, Ablenkungen, die stattfinden. Entschuldige, vielleicht sogar eine private Frage. Isst du Fleisch, Ingrid?
Ich esse Fleisch. Es ist sogar sehr lustig. Lustig. Ich habe das im Buch geschrieben und ich habe auch im Buch reingeschrieben, dass ich Fleisch esse. Und ich habe dann irgendeine
Weiß.
Formulierung gehabt und dann hat mein Lektor gesagt, ja, das sollte man vielleicht anders schreiben, weil das klingt, als ob du jeden zweiten Tag am Würstelstand stehen würdest. Und ich habe gesagt, nein, nein, das passt schon so. Worauf ich hinaus will, ist, wenn ich zum Beispiel in Deutschland auf Terminen bin, in Berlin speziell, kriege ich immer ganz ein schlechtes Gewissen, weil dort in meiner Wahrnehmung in dieser Szene die VegetarierInnen, VeganerInnen-Quote schon so hoch ist. Und ich stehe dann daneben und esse meinen Schnitzel und denke mir, oh je. Nein, ich sage solche Sachen aber auch deshalb, weil ich finde es okay, nobody's perfect. Und ich glaube, es beschäftigt viele Menschen, wie sie vielleicht zwar nicht perfekt, aber vielleicht ein bisschen weniger unperfekt werden können. Und ich glaube, wenn man auch diese Komplexitäten zulässt, dass manche Menschen vielleicht Fleisch essen, aber auf anderen Ebenen sehr wohl auch Dinge machen, wo sie vielleicht bewusster leben versuchen, klimaschonender leben versuchen. Ja, ich habe das Gefühl, dass man dann oft weiterkommt, wenn man diese Komplexitäten auch ehrlich zugibt.
Ja, wenn man differenziert, ne? Also ich bin da ganz bei dir. Also ich oute mich auch, ich esse auch Fleisch und aber eben auch, ich denke drüber nach oder ich habe auch natürlich Meinungen zur Agrarindustrie oder eben auch zur Tierethik, selbstverständlich. Gleichzeitig finde ich es auch schwierig, dieses binäre, auch vielleicht Moralismus, ne, wenn man gleich so moralischen Extremismus manchmal praktiziert und an seine Mitmenschen fast schon unrealistische Standards. Ich muss doch gerade überlegen, als du meintest, diese verzerrte Debatte über nur noch eine Wurst im Monat, habe ich auch gefragt, welche wäre es denn bei mir? Wär's dann Thüringer, wäre es Chorizo oder wäre es die Currywurst? Also da müsste man schon, ne, wenn man schon priorisieren müsste, was sinnvoll wäre natürlich, und ich esse auch nicht den ganzen Tag Wurst, aber sicherlich mehr als einmal im Monat, dann müsste man sich schon fragen, ja, wie denn? Wie priorisiere ich und warum? Und das sind ja eigentlich die Debatten, so differenzieren und ja, du sprichst es an. Also es ist gar nicht so einfach. Wir sind nicht überall auf einem grünen Zweig und gleichzeitig haben wir Akteure in der öffentlichen Debatte, die einen konstruktiven Dialog absichtlich erschweren. Meist aus Opportunismus, aus Eigennutz. Denken wir an Söder, denken wir an eben an politische Bewegungen, an auch ja oft Radikale, die halt probieren, so einen Diskurs zu vergiften. Gleichzeitig schreiben Menschen wie du und ich Politik-Sachbücher, wir geben Tipps und wir geben Interviews und wir geben Expertisen, wir betreiben politische Bildung. Und jetzt nochmal auf größerer politischer Ebene gesehen, dennoch floriert die AfD, dennoch steht es nicht schlecht um Donald Trump, dennoch gewinnt die FDP, die FPÖ-Wahlen in Österreich. Ja, die FDP gewinnt momentan keinen Blumentopf in Deutschland, aber die FPÖ in Österreich, ja, also die Rechten und jene, die ja auch als Populisten zu Recht beschrieben werden, auch zum Teil als Extremisten. Ja, was machen wir denn falsch, polemisch gefragt? Was machen denn Leute wie du und ich falsch? Verpuffen unsere guten Tipps und Ratschläge und Bücher oder sind wir nicht laut genug? Oder was ist da deine Einschätzung?
Ich glaube, zwei Dinge. Ich finde, eine der interessantesten Überlegungen generell ist, dass das war wahrscheinlich immer schon so, aber heutzutage wird es noch sichtbarer, auch über das Internet. Es gibt nicht die eine Öffentlichkeit, sondern es gibt so viele Öffentlichkeiten. Und zur Frage, was machen wir falsch, muss ich sagen, wahrscheinlich machen wir was falsch, wenn manche für uns, die vielleicht sogar von Werten Überlappungen haben, dann doch nicht erreicht werden. Aber ich glaube, wir machen auch manches richtig. Weil in diesem Spektrum der Öffentlichkeiten gibt es sicher eine Öffentlichkeit, die du ansprichst, die ich anspreche. Unsere Öffentlichkeiten werden sich zum Beispiel wahrscheinlich sehr überlappen. Dann gibt es vielleicht auch noch Länderunterschiede, aber das heißt, man macht nicht unbedingt etwas falsch, wenn man nicht schafft, jede Öffentlichkeit anzusprechen. Aber wir haben ein großes Problem, dass so dieses gemeinsames Gefühl einer gemeinsamen Öffentlichkeit, glaube ich, etwas verloren gegangen ist. Auch sicher durch den Medienwandel, weil in Österreich ganz lange gab es wirklich nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und irgendwann über Satellit hat man dann die deutschen Kanäle reinbekommen. Aber man stelle sich das vor,
Thomas
man weiß,
Gottschalk.
ja, genau. Wobei ich, Thomas Gottschalk ist sogar im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
Ach, stimmt.
durchgeschaltet worden. Also das
Ja,
war
ja.
zu meiner Teil der Kindesöffentlichkeit hat Thomas Gottschalk ebenso gehört. Und das war
Natürlich.
aber, das war, heutzutage kann man sagen, Wahnsinn, was man da alles gesehen hat. Aber es war eine Form von gemeinsamer Boden. Und dieser gemeinsame Boden, ich glaube, das ist das eine. Durch diese Fragmentarisierung der Medien ist es umso leichter, sich noch mehr in diese unterschiedlichen Öffentlichkeiten zu begeben. Und manche zementieren sich regelrecht ein. Damit meine ich jetzt wirklich Rechtspopulisten, Rechtspopulistinnen bis Rechtsextremisten, Rechtsextremistinnen. Das heißt, zur Frage, was machen wir falsch? Ich glaube, es ist verdammt schwierig, in diesem neuen, sehr fragmentarisierten Mediensystem so das Übergreifende, das Gemeinsame zu finden, weil es sehr viel leichter ist, an die enge eigene Community zu spielen. Und zur Frage der populistischen bis extremistischen Parteien, ich glaube auch, dass die einfach bessere Karten haben zum Teil. Weil,
Inwiefern?
wodurch zeichnet sich Populismus aus? Ich habe das auch im Buch drin, aber da gibt es diese ganz klassischen drei Kriterien in einer der häufigst verwendetsten Populismusdefinitionen. Das heißt, dass nur die eine Partei angeblich für das Volk spricht. Dass dann das Volk quasi ein homogenes Ding wäre, was ja so ein Unsinn ist, weil das Volk
Total.
selbst in den 50er Jahren war das nicht eine homogene Masse, sondern man hat eher die Minderheiten zum Beispiel gar nicht gehört. Man hat die Frauenstimmen viel weniger gehört. Also man hat so viele Gruppen einfach nicht gehört. Homogenität kann einfach auch eine Lüge sein, weil einfach
Total.
manche nicht hörbar sind. Und das Dritte ist eben, dass die Elite, die anderen Parteien quasi nicht zum Wohle des Volkes arbeiten würden. Und das heißt, die inhaltliche Ausrichtung von solchem Rechtspopulismus ist eigentlich schon verschwörungsaffin von vornherein, ist eigentlich schon hochemotional. Und wenn ich schon mit einer so scharfen Ansage reingehe, passe ich wunderbar zu Social Media. Die müssen sich ja gar nichts Neues einfallen lassen. Die haben ihre Slogans aus diesen drei Grundsätzen ja eigentlich schon prädestiniert. Und wir sehen da auch weniger Zurückhaltung, mal faktenferner zu kommunizieren. Ich glaube, in allen politischen Lagern wird ab
Diplomatisch,
und zu
diplomatisch gesagt, faktenfern kommunizieren. Das hast du sehr
Ja,
schön diplomatisch gesagt.
in allen politischen Lagern wird mal ein bisschen zugespitzt oder nicht das ganze Bild gezeichnet. Also es wäre falsch, dass es einen Politiker oder eine Politikerin gäbe, die nicht schon mal Unsinn erzählt hätte. Aber da ist es schon besonders häufig. Und ich glaube schon, dass die auch bessere Karten haben. Und weißt du, was mich so beschäftigt? Weil du gesagt hast, ich beschäftige mich so viel mit Debattenkultur. Was mich nämlich so fasziniert ist, wenn zwei diskutieren und eine Person will sich nicht an die normalen Umgangsformen halten, sondern einfach nur partout hineinkrölen oder Bullshit behaupten oder einfach das Gespräch immer irgendwo hinlenken. Die Realität ist, das wird funktionieren. Und gerade weil wir alle dann gelernt haben, wie man höflich diskutiert, funktioniert es umso besser, weil zum Beispiel, du kennst es vielleicht, man diskutiert mit jemandem, und die Person glaubt sehr viele Falschmeldungen oder ist emotional durch auch solche populistische Rede sehr aufgebracht. Du fängst an, über etwas zu reden, das dich beschäftigt. Zum Beispiel die vielen Femizide, die passieren. Und dann sagt die Person, ja, aber wir müssen auch darüber reden, dass Männer häusliche Gewalt erleben. Und weißt du, was höfliches Diskutieren ist? Höfliches Diskutieren ist, man hat gelernt, wenn die andere Seite ein Argument einbringt, dann geht man auf das Argument ein. Man darf auch seine Sichtweise schildern. Man darf auch sagen, dass man das anders sieht. Aber man geht auf das Argument ein. Und das Arge ist, Leute, die aber immer nur das Gespräch in ihre Richtung lenken wollen, profitieren davon. Weil du bist dann dauernd in deren Debatten gefangen. Also zur
Ja.
Frage, was machen wir falsch? Ich glaube nicht, dass es falsch ist, aber ich glaube auch ein Nachteil ist, wenn man gewohnt ist, sich an höfliche Umgangsformen zu halten beim Diskutieren. Wenn man so einen ein bisschen naiven Gefühl, einen Eindruck hat, wie Diskussionen ablaufen sollten, hat man oft die schlechteren Karten beim Diskutieren. Und gesellschaftlich fehlen auch die Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen, die dann oft sagen, Moment, stopp, halt. Da haben jetzt zwar zwei diskutiert, aber eine Person hat sich nicht mehr an die Regeln gehalten.
Ja, das ja, stimme ich dir komplett zu. Das ist sogar auch gar keine so ganz neue Entwicklung. Da hat auch schon der Philosoph Arthur Schopenhauer sich mit beschäftigt, und der hat ja auch schon quasi zur Debattenkultur oder zur Antidebattenkultur seiner Zeit auch einen kleinen Leitfaden geschrieben, eben wie man Recht behält, so vom Recht behalten. Und da sagt er das auch, so wenn, also da geht es quasi auch so um unfaire und unmoralische Tricks und Tipps und Kniffe. Und da sagt er dann eben auch, wenn man merkt, dass man sachlich und inhaltlich verliert, dann werde man gemein, dann werde man grob, dann lenke man ab und so. Also er hat das mal ganz, kann man sich gerne mit beschäftigen, die Kunst recht zu behalten, heißt das von Schopenhauer. Und der hat vor, weiß ich nicht, 170, 80 Jahren oder so tatsächlich schon Sachen geschrieben, die man wirklich sehr gut auf die Verrohung der Debattenkultur von heute beziehen kann. Ich zitiere mal kurz aus deinem Buch. Da steht auch unter anderem, dieses Buch will Rüstzeug geben zur Abwehr von Spaltungsversuchen und zur Verteidigung fair geführter demokratischer Diskussion. Ne? Da denke ich, das ist nobel, das ist richtig, das ist wichtig. Überhaupt, dein ganzes Buch, ich habe es gestern Abend erst fertig gelesen, dein ganzes Buch ist auch von einem Grundoptimismus vielleicht auch getragen, könnte man sagen, dass nicht alles verloren ist. Ist mir auch sympathisch, wenn man so eine Haltung hat, ja, wir können noch was retten oder es kann nur besser werden im Miteinander. Es besteht Grund zur Hoffnung, weil man muss natürlich fragen, was wäre die Gegenmeinung, ne? Wenn man sagt, okay, alles ist für den Arsch und wir sind gespalten und wir hassen uns alle, so dann ist das ja keine gute Basis und keine gute Ausgangsposition. Nichts, desto weniger mal so ein bisschen polemisch gefragt, geht dein Ansatz nicht ein bisschen in zwei Richtungen hier und da, nämlich in die Richtung erstens mit Rechten reden, ne, auch eine Debatte, die wir schon vor 5, 6, 7 Jahren ganz viel geführt haben, müssen wir mit Rechten reden und können wir die argumentativ bezwingen und gibt es da nicht so ein paar rhetorische eben Tricks, die wir nur anwenden müssen und dann sind die überzeugt und wieder auf den richtigen Kurs gebracht? Das erstens Fragezeichen und zweite Frage ist, geht das nicht in die Richtung auch inhaltlich stellen? Zitat, inhaltlich stellen ist eine Formulierung, die jetzt gerade ja mit der AfD ganz oft in Deutschland auftaucht, wo es dann heißt, ja, wir dürfen die keineswegs irgendwie verbieten oder so, oder wir müssen die konfrontieren und politisch stellen und inhaltlich stellen und eben auch so, als wäre Politik für Rechtsextremisten primär eben doch ein Wettbewerb der besseren Idee. Also diese beiden Fragen mal. Geht es dir um mit Rechten reden und was sagst du zum inhaltlich stellen Argument?
Gern. Und wenn ich darf, nachher würde ich auch gerne über diese Frage, wie optimistisch oder pessimistisch bin ich, sprechen, weil das finde ich, da können wir auch uns beide austauschen, wenn du magst.
Ja.
Aber zuerst zur Frage mit Rechten reden. Lustigerweise ist das, glaube ich, ein Vorwurf, wo ich am meisten Magenschmerzen bekomme, wenn jemand das Buch liest und dieses Gefühl hat, weil so würde ich es nicht sagen. Ich erkläre es nämlich. Wenn jemand sagt, mit Rechten reden, würde ich immer fragen, Moment, was verstehst du gerade unter einem rechten oder einer rechten Person? Weil in Österreich zum Beispiel haben 29% die FPÖ gewählt. Das ist eine ziemlich große Gruppe, also sogar die größte Wählerinnengruppe. Keine andere Partei hat so viele Stimmen bekommen. Und wenn man mich fragt, soll man mit Rechten reden, würde ich immer sagen, kommt drauf an, wen du meinst. Ist jemand zum Beispiel Funktionär, Funktionärin einer Partei, wo man davon ausgehen kann, die Person ist eigentlich eine der Führungsfiguren oder eine überzeugte, treibende Kraft. Ehrlich gesagt, man kann schon mit ihnen reden, weil man kann lernen, was für Argumente kommen, wie verhalten die sich in einer Diskussion. Aber da erwarte ich mir also eine Chance, die gegen 0% geht, dass eine inhaltliche, ein Reifungsprozess auf einer inhaltlichen Ebene bei irgendwem einbricht. Ich finde aber, die Frage ist, wenn man sich die starken Wahlergebnisse rechter Parteien ansieht, da sind dann auch Leute drunter, die haben früher viele andere Sachen womöglich gewählt. Oder die sind Jugendliche und ganz neu dabei.
Ja.
Und das heißt, mein Eindruck ist oft, bei vielen Menschen in ihrer Brust schlägt ein Herz in unterschiedliche Richtungen. Das heißt, das kann für rassistische Argumente durchaus empfänglich sein. Das kann für eine Neidpolitik empfänglich sein. Das kann für Verschwörungsmythen auch empfänglich sein. Aber es kann auch sein, dass es dann Gerechtigkeitsdiskurse gibt, Ungerechtigkeiten oder andere thematische Überlappungen auch mit mir selbst, wo man anknüpfen kann. Also ich finde immer, ist jemand ein, blöd gesagt, ein Mitläufer oder eine Mitläuferin oder so ein bisschen auch neigt dazu, sich so, von sowas einfangen zu lassen oder ist jemand schon komplett in der Szene drinnen?
Ja.
Und die quasi so ein bisschen sich mitreißen lassen, ich glaube, da kann man manches bewirken. Und vor allem, wenn ich mir jetzt Österreich anschaue oder auch manche deutschen Bundesländer, jetzt in Österreich 29%, dann wäre das auch ein bisschen demokratisch gefährlich zu sagen, mit 29%, die versuche ich nicht irgendwie anzusprechen. Aber ich finde, ich glaube, wenn man sagt ansprechen, meint man oft anbiedern. Und das meine ich nicht. Also ich finde, man soll da nicht, also ich finde auch die Logik ganz absurd. Rechte machen Rechte und bis hin zu rechtsextremen Diskurse. Und wir machen dann die Mini-Variante davon und glauben, dass wir damit erfolgreich sein werden. Ich glaube, das funktioniert
Quatsch.
nicht. Das funktioniert ein oder zwei Wahlkämpfe lang. In Österreich hat das Sebastian Kurz ja durchaus vorgeführt. Nur, wer ist denn jetzt auf Platz 1? Überraschenderweise, ich würde sagen, nicht so überraschenderweise, die FPÖ. Also ich glaube, dieses nach dem Mund reden funktioniert nicht.
Nee, die
Und so
Leute
zum
wählen das
Thema.
Original, ne? Die Leute wählen das Original. Das sagt auch die Politikwissenschaft irgendwie. Auf jeden
Ja,
Fall.
ich glaube, sie wählen halt ein, zwei Wahlkämpfe, vielleicht nicht das Original. Und das Problem ist, dass wir so schnelle politische Zyklen haben, wo vielleicht einem Teil der Parteien und des aktuellen Führungspersonals das egal ist. Weil sie dann 5 Jahre, in Österreich sind die Legislaturperioden 5 Jahre lang, weil sie dann 5 Jahre lang Macht haben, wo sie Posten verteilen können, Zugriff auf Gelder haben, Macht haben. Das heißt, es kann attraktiv sein, allein 5 Jahre einen gewissen Einfluss zu haben. Das heißt, ich glaube, diese Kurzweiligkeit des strategischen Denkens, die ist damit ein Problem. Und zu dieser Frage des inhaltlichen Stellens, ich glaube das insofern nicht, als dass, wenn man schon mal eine Fernsehkonfrontation im Wahlkampf gesehen hat, in vielen Fällen werden dann die Themen abgeklappert. Und da geht's, und zuerst sagen wir, dann gibt es das Thema Migration. Das ist dann natürlich ein Heimspiel für Parteien, die in so eine feindselige Migrationsrhetorik nutzen. Aber dann kommt das Thema Klima, dann kommt das Thema Soziales, dann kommt irgendwas und sie schaffen es bei jedem einzelnen Thema, dieses High zu checken und zu sagen, beim Klima, ja, das ist so Alarmismus und man soll den Menschen nicht alles verbieten. Das heißt, dieses inhaltliche
Gewurst.
Stellen funktioniert in einer fairen, normalen Debatte. Ja, genau, da kommt man mit der Currywurst. Das funktioniert nicht. Das heißt, natürlich muss es solche Diskussionen geben, nur zu glauben, dass über die reine Diskussion sich jemand immer entlarvt, das glaube ich nicht, weil auch diese Art der Rhetorik, dieses aggressive Auftreten auch da funktioniert. Also ich habe da jetzt nicht die perfekte Antwort. Ich glaube, dass da zum Beispiel die journalistische Einordnung viel wichtiger wird. Dass man dann zum Beispiel sehr wohl nachher oder sogar während der Sendung einen Faktencheck bringt und sagt, das stimmt gerade nicht, was die Person gesagt hat. Oder dass man, das Problem ist, dass die Moderatoren oder Moderatorinnen, wenn sie dann auch im Gespräch sagen, Moment, das war hier nicht die Frage, Moment, wir sind beim Thema XYZ, dass das dann leider bei einem Teil des Publikums als aggressiv oder unfreundlich wahrgenommen wird. Aber es ist notwendig. Und ich habe da ehrlich gesagt nicht die perfekten medialen Antworten, aber ich glaube, dass im Journalismus schon dieser Prozess sehr wichtig ist, der von manchen auch betrieben wird, wo zwei Kandidaten, Kandidatinnen so ungleich sind, dass ich manchmal Gefahr läufe, im journalistischen Denken, auch mit guten Absichten, Ungleiches gleich darzustellen. Und wenn ich darf, ich bringe ein Beispiel aus den USA, nämlich. Da gab es jetzt neulich bei 60 Minutes, einer Interviewsendung in den USA, gab es so eine Debatte, ob eine Frage von Kamala Harris zu freundlich gekürzt worden ist. Und die Langfassung, da wirkt sie nicht so ganz so sicher und eloquent wie in der Kurzfassung. Und ich finde, so eine Debatte ist ja zulässig. Nur, was dann absurd ist, ist, wenn aus den wirren Reden Donald Trumps, der irgendwo über Hannibal Lecter dann über einen Bekannten, der ihm irgendwas angeblich erzählt hat, dann über
Haie
die.
und bei Haie und Batterien gab es
Ja,
auch
genau.
Haie und Batterien.
Über
Ja.
jeden, also jeden Unsinn auf einmal reden beginnt, medial 30 Sekunden rausgenommen werden, die noch halbwegs kohärent sind. Und die Betonung ist mehr auf halbwegs.
Ja.
Und Kamala Harris muss sich quasi rechtfertigen, wenn ein insgesamt ganz normales politisches Interview ein bisschen gekürzt worden ist. Also das ist dieses, im Englischen wird das ja Bothsideism genannt. Also worauf ich hinaus will ist,
Also, dass beide Seiten Both-Sidism heißt, beide Seiten, also dass man vielleicht eine falsche Äquivalenz oder so, oder dass man, ja, dass man auf Teufel komm raus beide Seiten irgendwie. Oder wie würdest du Both-Sidism umschreiben? Ich weiß, was es ist, aber ich komme gerade nicht ganz auf den Punkt.
Ich habe vielleicht ein Bild, wo ich es genauer machen, erklären kann. Im Journalismus, ich bin ja selbst, ich komme aus dem wirklich klassischen Journalismus, Bothsideism ist, ich bringe einen Text und ich bringe ein problematisches Verhalten einer Partei. Und um bei den Lesern, Leserinnen den Eindruck zu erwecken, ich bin eh fair und kritisch in alle Richtungen, denke ich mir, oh, jetzt habe ich über eine Partei was Kritisches geschrieben, jetzt muss ich mir dringend für alle anderen Parteien auch was Kritisches überlegen, weil
Ah
sonst glauben die Leute, ich bin einseitig. Und dann, aber Moment, wenn eine Partei hier mit einem Tabubruch oder einer Demokratieverletzung sondergleichen auffällt, dann ist es vielleicht, sollte man genau das sagen. Und dieses nicht dann so tun, als ob kleinere Verstöße oder kleinere Fehler auf der gleichen Ebene wären. Das ist für mich Bothsidism. Es gibt sicherlich
verstehe
eine
ich.
bessere Erklärung. Also zu deiner
Oder
Frage zurück.
darf ich
Ja?
ganz kurz, ja, oder wenn
Gerne.
zum Beispiel bei der Klimadebatte jemanden, ja, wenn jemand über eben die Klimakrise und die ja schon merklichen Auswirkungen und von der Wissenschaft auch bewiesen und beobachteten Auswirkungen der Klimakrise spricht und dann hat man, und dann holt man in die Talkshow oder so noch so einen Relativierer oder gleich so einen Verschwörungserzähler, der halt dann das alles relativiert und sagt Klimahysterie und es gibt ja gar kein wissenschaftliches, es gäbe keinen wissenschaftlichen Konsens, in Klammern, den gibt es doch und so, ne? Das ist dann ja auch vielleicht Both-Sidism, dass man probiert krampfhaft, obwohl der eine faktisch auf Seite der Wissenschaft steht und sagt, ja, Klimakrise ist ein großes Problem und wird größer werden. Und die andere Person sagt, ja, alles halb so wild und alles, ne, machen wir uns mal keine Sorgen und sowas und alles nur Panik. So, das wäre auch ein, glaube ich, ein Beispiel für Both-Sidism, wo halt nicht beide Seiten ähnlich gute Argumente haben oder überhaupt, wo nur eine Seite eigentlich die Fakten hat. So, in dem Fall jetzt. Ein bisschen plakativ gedacht, aber vielleicht so. Genau.
Genau. Und zu seiner Frage eben zurück, mit rechten Reden, eben, ich finde, du müsstest mal sagen, ist das jetzt wirklich ein komplett überzeugter rechte Führungspersonal oder was anderes? Und das andere ist mit dem Stelligmachen, nein, wie heißt es auf Deutsch, wie sagt es in Deutschland? Inhaltlich,
Inhaltlich stellen, ja, inhaltlich
inhaltlich
stellen,
stellen,
genau.
ja.
Stellig machen ist auch schön. Inhaltlich
Stellig
stellen,
machen heißt
ja.
eigentlich verhaften.
Ah, sehr gut. Oh, okay.
Das ist eine österreichische Formulierung, glaube ich. Aber
Ja,
zum
ist richtig.
inhaltlich Stellen, ich denke mir halt bei solchen Sätzen, zeig mir, wo das passiert ist, ehrlich gesagt. Also es gibt
Ja.
sicher Momente, wo man merkt, dass sie es über sich selbst stolpern oder dass sie keine Antworten haben. Und auch aufzuzeigen, dass zum Beispiel in manchen Wahlprogrammen eigentlich keine Lösungen oder nicht wirklich realitätsnahe Lösungen drin sind, das ist schon wichtig. Aber es ist oft die Wiederholung des gleichen Ansatzes, der eigentlich seit Jahrzehnten oder in Deutschland vielleicht seit Jahren probiert wird. Nämlich, man führt die immer gleichen Diskussionen und wundert sich dann, dass es eigentlich nicht so aufgeht.
Genau. Und also ich finde eben, du sagst gerade was ganz Wichtiges. Natürlich wird man eine Sarah Wagenknecht oder eine Alice Weidel oder ein Kickl nicht überzeugen im Zwiegespräch. Und deswegen sind diese Talkshow-Einladungen wahrscheinlich auch, ja. Wenn du schon sagst, vielleicht entlarven sie nochmal die Leute als was sie sind. So, die präsentieren sich und meistens zu meinen Augen eben schlecht. Sie entlarven sich nicht selber, sie entzaubern sich nicht. Das ist ja wieder andere Aspekt, der immer wieder kommt. Man muss sie nur reden lassen, dann entzaubern sie sich. Das stimmt ja meist auch nicht. Wenn man Leute hasserfüllte oder desinformierende Botschaften unter die Leute bringen lässt, dann sind das erstmal Botschaften, die wiederholt werden und die auch irgendwo ankommen. Erstens das. Aber dann, ja, ich denke auch, dass man viele von den Unentschlossenen oder von jungen Wählern Schülerinnen oder so, dass man die schon auch inhaltlich abholen sollte und auch inhaltlich deren Argumente ja besprechen und idealerweise, wenn es was Falsches ist, auch entlarven sollte. Auf
Darf
die
ich da gleich was
politische,
dazu
ja, sehr
sagen?
gerne, aber eben auf so, wenn es in Deutschland ist ja gerade dieses AfD-Verbot oder der Verbotsantrag so im Raum. Und ein Gegenargument dagegen ist ja ganz oft, dass man sagt, nein, man darf eine extremistische Partei nicht verbieten, man muss sie inhaltlich stellen. Da denke ich eben auch so, also ich bin pro AfD-Verbotsantrag, ob es dann eben, ob sie dann verboten wird oder nicht, ist ja eine juristische Frage, die verfassungsrechtlich entschieden wird. Aber dann erstmal das zu probieren, finde ich einen guten Weg. Und diese Sache, dass man sagt, wir müssen sie inhaltlich stellen, denke ich auch so. Hey Leute, was habt ihr denn die letzten 10 Jahre gemacht? So, das ist ja das Gegenargument und die Partei wurde ja nur größer. Also, wie funktioniert das denn so aus eurer Sicht, das inhaltlich stellen? So, mal so als Gegenfrage. Ja, jetzt gerne du, ja.
Genau, ich wollte nämlich, erstens, ich verstehe total, was du meinst. Zu diesen Überlegungen könnte die AfD sogar verboten werden. Fand ich glaube, das ist die Richtung, in die du da auch gehst, sehr interessant, dieses Argument von Ronen Steinke. Das ist ja so ein deutscher Journalist und Jurist, der sich mit so speziell den rechtsstaatlichen Fragen beschäftigt.
Toller
Und der hat,
Autor.
ja genau, und ich glaube, bei der SZ ist er Journalist. Und der hat dieses Argument gebracht, dass das eigentlich gar keine, dass die Parteien gar nicht selbst sagen sollten, wie sie das sehen, sondern dass man das, wenn man das einleitet, das am Ende juristisch geprüft wird. Und das fand ich ganz interessant, nämlich, ich habe keine Ahnung, wie das rechtlich dann aussehen würde. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Einstufungen, wie das rechtlich bewertet würde. Aber dass man das sagt, das ist jetzt gar keine politische Frage und das auch wegspielt von diesem, von der politischen Arena hin zu dieser staatsrechtlichen Arena, das finde ich einen interessanten Zugang. Weil ich glaube, dass auf dieser juristischen Ebene vielleicht auch diese unterschiedlichen Prinzipien eines Rechtsstaats, auf die man da achten muss, also diese Meinungsvielfalt, die gewahrt sein soll, aber auch der Schutz vor gewissen allzu staatsfeindlichen Einstellungen, das fände ich interessant. Wie das ausgeht, weiß ich auch nicht. Aber zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, nur weil du das Thema Talkshows erwähnt hast. Und das ist eigentlich ein Thema, das mich sehr beschäftigt, weil Talkshows sind eigentlich so die kondensierte Version des Journalismus, wo du das noch einmal ein bisschen auf den Punkt gebracht siehst, wie so die Zusammensetzung von Themen oder Auswahl von Gästen, Gästinnen aussieht. Und für mich war so eine interessante Beobachtung irgendwann. Ich glaube, normale Zuseher, Zuseherinnen, die sehen so Talkshows als, da wird miteinander diskutiert. Und ich war selbst auch schon in Talkshows. Und ich sehe das grundsätzlich anders, wenn man mal das selbst erlebt hat, auch wie das Klima da ist. Das ist kein Diskutieren, das ist ein wie ein Bühnenauftritt. Und dann dieses Entzaubern funktioniert nicht, weil das immer wieder bei diesem Thema verschiedene Öffentlichkeiten. Es kann sein, ganz Deutschland schaut die Talkshow an und für einen Teil des Publikums hat sich gerade jemand entzaubert. Sarah Wagenknecht, Alice Weidel, wer auch immer, entzaubert sich für manche. Nur das, was sie sagt, was sie für die einen entzaubert, führt bei den anderen dazu, dass sie sagen, endlich sagt das jemand. Und darum ist dieses, man muss sich auch so vorstellen, wenn ein Politiker oder ein Politiker in eine Talkshow geht, will die Person dort nicht diskutieren, sondern die hat so drei, vier wichtigste Aussagen und das Ziel ist nur, diese drei, vier wichtigsten Aussagen raus unterzubringen. In Österreich macht das die FPÖ besonders geschickt. Man kann damit rechnen, die haben drei, vier Aussagen. Und das soll dann am nächsten Tag auf deren Social Media Kanälen hochgeladen werden. Und da geht's dann, da ist dann die Sendung eigentlich nur noch quasi wie das Studio, das man gemietet hat, in dem dann halt nebenbei zufällig auch noch andere Leute sitzen, um die es dann aber eigentlich nicht mehr geht. Und drum, es ist jetzt, ich weiß schon, es kann manchmal ein bisschen anders werden. Es kann manchmal auch wirklich clevere Fragen geben. Interviewführung spielt schon eine Rolle. Nur insgesamt, glaube ich, ist wichtig zu verstehen, ein Politiker, eine Politikerin geht nicht ins Fernsehen, um jemals was dazu zu lernen. Auch die Fachleute gehen nicht ins Fernsehen, die gehen nur dorthin, und das ist auch richtig so, weil wenn ich hingehe und ich glaube, ich diskutiere, bin ich die erste Person, die an die Wand gespielt wird. Wichtiger ist, sinnvoller ist, strategischer ist, sich zu überlegen, was sind die drei, vier wichtigsten Punkte, die das Publikum mitnehmen soll, und alles andere ist unrealistisch, dass ich es schaffen werde.
Ja, also auch ein Kategorienfehler eigentlich oder ein Missverständnis, dass es sich bei Talkshows um eine ergebnisoffene, differenzierende Diskussion handelt. Tut es sicher manchmal auch, aber ganz oft ist es einfach PR.
Genau, und du wirst ja auch, das wird ja auch so programmiert. Es wird ja, die Leute müssen ja vorab sagen, was ungefähr ihre Position ist.
Ja.
Und wenn du zum Beispiel nicht eine hart genug Position hast, kann auch sein, dass du dann nicht eingeladen wirst, weil in manchen Punkten, da wollen sie noch jemand, der besser in dieses andere Schema reinpasst.
Both sidesism, da haben wir es wieder.
Ja, Both-Sidism, und es soll Krawall entstehen, weil es bessere Quote bringt.
Auf
Ich
jeden
meine,
Fall, ja.
ich tue hier auch sicher manchen Unrecht, weil ich finde schon, dass unter manchen, die solche Talkshows leiten, da wirklich gute Interviewer und Interviewerinnen drin sind. Und ich glaube auch, dass da oft dieser Wunsch drin ist, dass man was rausholt. Ich glaube nur, dass diese Art, das Fernsehen eben auf dieses Aneinanderkrachen von Positionen oft programmiert ist, da ist es dann halt am unwahrscheinlichsten, dass irgendwer was dazulernt. Und das ist ein lustigerweise selbst offline, also selbst wenn man im Bekanntenkreis diskutiert, in dem Moment, wo klar ist, dass jemand als Gewinner oder als Verliererin aus einer Diskussion aussteigen könnte. Selbst im Bekanntenkreis will niemand mehr die Position verlassen. Und ich glaube, eine Talkshow, die übertragen wird, wo dann die Gefahr ist, dass man als Verlierer aussteigt oder als Verliererin, da ist es dann umso schwerer, jemals was zuzugeben, dass man was dazugelernt hätte.
Stimmt. Auch die Frage nach Gesichtswahrung oder nach Respekt in einer. Also ich würde auch als Tipp geben, oder gibst du ja auch in deinem Buch, also dem Gegenüber, klar, nicht irgendwelchen Extremisten so, aber man redet ja selten mit Faschisten oder so, sondern mit Leuten, die einfach eine andere Meinung haben erstmal oder Vorurteile vertreten, also auch die Möglichkeit geben, gesichtswahrend aus einem Dissens, aus einer Meinungsverschiedenheit, aus einem Wettbewerb der Argumente auszutreten, weil man will, man lernt oder man gibt nicht zu, dass, wann hat man mal was gelernt von jemandem, der einen vorher beleidigt hat, zum Beispiel. Das ist dann schwierig. Und apropos Beleidigung, das jetzt vor ein paar Tagen ist was ganz Spannendes passiert, was auch ganz gut hier reinpasst, nämlich klar, Wahlkampf USA, Donald Trump ist auch unterwegs, bespricht auch jedes Mikrofon und er ist ja auch sehr, sehr selektiv, können sich Populisten ja eigentlich auch aussuchen, dass sie eben vielleicht eher mit ihrer eigenen Crowd reden wollen, sich gar nicht erst in kritische Fragensituationen begeben. Aber auf jeden Fall hat er doch ein Interview jetzt gegeben bei Bloomberg war das, glaube ich, und da ging es darum, dass er angesprochen wurde über die friedliche Übergabe oder ob er bereit wäre, eben eine Niederlage einzugestehen oder ob es wieder zu Stress und Gewalt käme, wie am 6. Januar 2001 und so. Und dass es ja keine friedliche Übergabe gegeben habe damals. Und er hat dann widersprochen, gesagt, nein, natürlich gab es, es war peaceful transition of power und sowas. Und hat dann quasi desinformiert und gelogen, gesagt, das war doch alles friedlich, was habt ihr denn? So, ne? Und dann hat der Interviewer gesagt, ja, also im Vergleich zu Venezuela oder so ist das vielleicht eine friedliche Übergabe. Es gibt noch Länder, wo es noch größere politische Konflikte gibt und wo noch mehr Gewalt und noch mehr Tote stattfinden. Aber eigentlich war das schon ein großer Bruch für die amerikanische Demokratie. Und in dem Moment, als klar wurde, er wird gerade ja Fakten gecheckt, quasi auf der Bühne und richtiggestellt, aus meiner Sicht, in Klammern, Trumps Fans werden was ganz anderes gesehen haben, hat Trump, und es haben auch Leute gebuht im Publikum, da haben dann ein, zwei Leute dann gebuht, gesagt, so buh, also den Moderator ausgebuht, den Faktcheck ausgebuht, als es um Venezuela ging oder so. Und er meinte, hey, und als er in Trump probiert hat, ist so ein bisschen zu bedrängen, zu sagen, gib doch mal zu, das war Gewalt. Das war Gewalt und das kann man auch nicht leugnen. Da hat Trump was Interessantes gemacht. Nämlich, dann hat er aufgehört, mit dem Moderator zu reden, sich seitlich zu den buhenden Leuten gewendet im Publikum und gesagt, hört zu, Leute, ich habe natürlich recherchiert über mein Gegenüber, so und ob ich komme oder nicht. Ich weiß, der ist kein Trump-Fan und ich habe mich trotzdem jetzt hier gestellt und so. Und genau das ist, was sie machen, sondern sie probieren mich hier zu diskreditieren und sie lügen und so weiter und so fort. Also er hat den Dialog sofort abgebrochen mit seinem Interviewer und sofort zu seinen, ja, Jüngern eigentlich, könnte man sagen, sofort zu seinen Jüngern gesprochen im Publikum und gesagt, und hat das ganz, also muss man sagen, aus populistischer Sicht den Ball ganz gut verwandelt, ne? Und hat gesagt, hey, das sind die bösen, bösen, gemeinen Journalisten, die probieren, mich zu beschneiden und zu bedrängen und so. Und ja, das fand ich krass.
Aber genial, und es funktioniert. Und das ist etwas, als jemand, die quasi tatsächlich mit der FPÖ als politische Partei ja auch aufgewachsen ist,
Mein
wundert mich
Beileid.
das keine Sekunde lang. Nein, lang, weil ich kann mich immer aufs Neue über so etwas aufregen. Nämlich, das ist so ein populistischer Trick. Entweder du kriegst ein super freundliches Interview oder ein zahmes Interview, aber in dem Moment, wo es nicht mehr zahm ist, sagst du, hier werde ich gerade unfair behandelt.
Ja.
Und das ist so, das heißt, du kannst, das Tolle ist, du kannst nur gewinnen. Was populistische Rhetorik immer schafft, ist immer, entweder sie kriegen genau das, was sie wollen, oder sie inszenieren sich als Opfer. Sie deuten es als eine große, böse Vorgangsweise gegenüber sich selbst. Und dass er sich dann hinstellt und sagt, ich habe diesen Journalisten recherchiert oder ich habe da Infos, da hatte ich zwei Assoziationen. Das erste ist, als Journalistin, die ja auch zum Beispiel, auch schon zum Beispiel FPÖler interviewt hat. Oder als Journalistin, die manchmal auch in so wirklich so kontroverse Gespräche reingegangen ist, weiß ich, dass sowas passiert. Das heißt, wir leben in einer Medienrealität, wo Journalisten und Journalistinnen damit rechnen müssen, dass zum Beispiel plötzlich sie selbst reingezogen werden. Also man schreibt ein E-Mail mit einer Anfrage und plötzlich taucht die E-Mail auf dieser Webseite auf, um die es geht.
Juhu.
Und wird irgendwie hämisch kommentiert. Oder noch ärger, wenn ich das kurz erzählen darf, in Österreich gab es den Spitzen, oder gibt es auch immer den Spitzenkandidaten zur EU-Wahl, Harald Wilimski, der ist jetzt auch im EU-Parlament, und da hat ihn der Report des ORF, das ist so eine wichtige Reportagensendung, auf der Straße was gefragt. Und es ging darum, dass die EU-Idee, diese Fraktion von rechtspopulistischen bis rechtsextremen Parteien und auch andere Rechtsextreme sehr zerstritten war. Und er hat ihn darauf angesprochen und der Politiker sagt sofort, Sie haben mich recht, also so im Sinne von, er stellt es dar, dass ob er oder die FPÖ als rechtsextrem bezeichnet worden wäre, bricht das Interview ab. Die Partei lädt diese Passage, wo er sich so aufregt, hoch und sagt unglaublich, was der ORF macht. Ich glaube, sie haben ihn auch als links oder Propaganda, irgendwie so als unfreundlich bezeichnet. Das war,
Natürlich.
glaube ich, am Freitag. Der ORF hat, glaube ich, erst am Montag darauf es geschafft, ihre Aufzeichnung herzuzeigen. Und man sieht das Interview, man sieht die Frage, und diese Frage hat das nicht in den Raum gestellt. Also, um zu erklären, da wurde dann auch noch vorgeworfen, der Journalist hätte was anderes gefragt, als er gefragt hat. Und das Krasse ist, ich sehe sowas und ich denke mir so oft, Medienleute müssen echt anfangen, damit zu rechnen, dass erstens sie zum Thema gemacht werden, dass teilweise auch unfaire oder falsche Vorwürfe kommen und dass man dann in der Situation nicht plötzlich überrascht ist, dass Donald Trump sich zum Publikum dreht und ganz was anderes auf einmal hier macht. Und dann ist zum Beispiel in so einer Situation, das ist natürlich aus der Distanz viel leichter zu sagen, aber diese Einordnung wieder wichtig, dass man sagt, Moment, das macht Donald Trump, wenn es unangenehm wird, zum Beispiel,
Ja.
wird auch nicht immer funktionieren, aber das ist die eine Assoziation, die ich hatte. Und die andere Assoziation, die passt zu meinem Buch. Und das schreibe ich da auch. Warum nutzen zum Beispiel gerade solche höchst problematischen Politiker wie Trump Beleidigungen?
Ja.
Weil die Beleidigung erstens Aufmerksamkeit kriegt, weil wir alle, wenn wer beleidigt wird, schauen wir hin. Die Beleidigung ist oft erfolgreich in der Reichweite politisch als das sachliche Argument. Und das Zweite ist, Trump nutzt dann oft ad hominem Argumente. Das heißt, er sagt nicht einfach, der Journalist hat mich irgendwas gefragt, was ich nicht mag, sondern er unterstellt, dass da ein bösartiger Charakter, dass da irgendeine Verschwörung, dass Leute ein bösartiges Ziel verfolgen würde. Und indem er den Charakter einer Person schlecht spricht, sagt er seinen Fans quasi, egal welche Frage der mir noch stellt, ihr müsst ihn nicht mehr ernst nehmen. Das heißt, die Beleidigung ist so ein wichtiges Instrument, um den eigenen Fans zu sagen, egal was jetzt diese Seite berichtet, ihr müsst dort nicht mehr hinhorchen. Und das passt eben zu dem, was ich vorgesagt habe, mit den vielen verschiedenen Öffentlichkeiten. Das sind rhetorische Tricks, die funktionieren nur im Lager von Trump-Fans, aber dort funktionieren sie.
Total. Und sie funktionieren gut. Und genauso war das dann auch, dieses Interview wurde dann auch selbstverständlich in den unterschiedlichen Lagern unterschiedlich rezipiert. Und klar, als PR und Programm haben dann die Trumpianer und die Republikaner das auch genauso geteilt. Ach, unser Donald traut sich in die Höhle des Löwen und entlarvt den vermeintlichen, keine Ahnung, Lügenpresse jetzt in Anführungsstrichen Mann und so weiter und so fort. Ne? Aber jeder, der damit ein bisschen Sachkenntnis und ja, also der 6. Januar 2021, die tun, ist auch so geil, dass man so lügt über die jüngere Vergangenheit und so, ne? Also
Voll.
ja, jemand schrieb auch so von wegen, ja, das ist so, ne, die knüpfen da fast schon bei den, wie bei der, bei Religion an, ne, von wegen der Glaube, was der Messias sagt, gilt und sowas. Da habe ich dann so gekontert, ja, aber Religion hat ja noch was Jenseitiges, was Metaphysisches. Ne? Was im Jenseits ist, das kannst du ja nicht empirisch überprüfen. So was am 6. Januar 2021 war. Nämlich ein Sturm mit Toten, mit Gewalt, mit unfassbarer Wut, auch durchaus von Trump angeleitet, vielleicht nicht in allen Details angeleitet, der hat jetzt nicht gesagt, greift den an und greift den an, aber es war natürlich klar, dass da durchaus er das, ja, oder er hat auch zumindest niemals zurückgerufen und egal, wir wissen, was da passiert ist, so, ne, dass man selbst so etwas dann kleinredet, leugnet, lügt, als hätten wir es nicht die meisten von uns bewusst erlebt und als gäbe es nicht Tausende und Tausende Stunden Material dazu. Übrigens der Grund, warum hunderte Leute auch im Gefängnis sitzen, ne? Weil die ihren, weil die, weil die ihre Gewalttaten, ihre Straftaten auch eigens gefilmt haben, natürlich, ne? Und das hat vor Gericht natürlich nicht geholfen, dann zu sagen, hey, wollte ich gar nicht und so. Und dann Richterinnen und Richter halten sich nicht immer, aber meist sehr gut auch noch an Faktenlage, so, ne? Und im Gegensatz zu Populisten, so. Und das ist einfach krass. Und wieso lassen so viele Leute einem Trump das durchgehen? Diese ganze Lügerei, auch das ganze Ad hominem, diese ganzen Beleidigungen. Das könnte ja, wenn wir jetzt sagen würden, dass es 10% der Leute anspricht, okay, 15% der Leute. Aber wir sehen jetzt ja gerade echt wieder aus entgeisterter Perspektive, ich zumindest, sehen wir einen ziemlich nahen Wahlkampf in den USA. Und das ist, ja, wie erklärst du dir das oder wie erklärst du uns das?
Da habe ich eine Antwort drauf, aber bevor ich auf die Antwort gehe, weil diese Aussage mit der Religion kam, ich habe da ja eine ganz andere Assoziation. Ich weiß nicht, ob du mal Westworld, die Serie, angeschaut hast.
Nee,
Die
kenne ich
ist,
nur namentlich.
ja, die erste Staffel ist wirklich gut. Und da geht es um so Roboter, die in diesem Themepark arbeiten und so die auch teilweise ziemlich heftigen Fantasien der Besucher, Besucherinnen erfüllen müssen. Und immer wenn diese Roboter etwas sehen, was sie quasi darauf hinweist, dass sie nicht Menschen sind mit freiem Willen, dann greift ihr Programm ein und sie schauen dieses Bild an und sie sagen, doesn't look like anything to me. Und es ist quasi immer so, sie sehen etwas, wo sie merken müssten, ihnen ist der freie Wille genommen und sie sagen, that doesn't look like anything to me. Glaube ich, so war der Satz. Und es ist
Kognitive
immer so,
Dissonanz, ne?
ja,
Kognitive
genau,
Dissonanz
so im Sinne
vielleicht?
von, ich darf das jetzt nicht ernst nehmen, sonst merke ich, ich bin ein Roboter und es wird alles, alles geht sich nicht mehr gedanklich bei mir aus. Das heißt, das ist jetzt natürlich ein bisschen ein fieser Vergleich, aber zur Erklärung, wie Menschen das hinnehmen können, dass man die Realität eigentlich leicht überprüfen könnte, dass man einfach das nachschauen kann und dann schlauer wird. Aber Leute blenden das trotzdem aus. Da gibt es, glaube ich, eine, vielleicht gibt es mehrere, aber eine Erklärung fällt mir ein. Im Buch habe ich mich sehr stark mit diesem Konzept der Eigengruppe versus Fremdgruppe beschäftigt. Das heißt, das sind so Gruppendynamiken. Und damit ist gemeint, wir zwei sind jetzt gerade die Eigengruppe, das Grüppchen, das diesen Podcast macht, die miteinander reden. Wenn ich in Deutschland mit dem Zug fahre, ich bin ja Österreicherin, und durch Zufall sitzt eine andere Österreicherin neben mir, dann sind wir die Eigengruppe der Österreicherinnen und die anderen sind halt die anderen, die Fremdgruppe. Ist ganz normal, dass wir Menschen solche Eigengruppen, Fremdgruppen bilden. Nur das Arge ist, und das ist in der Psychologie oft beobachtet worden, im Normalfall ist die Eigengruppe versus Fremdgruppe was Harmloses. Man hat so eine Art In-Group-Love. Das heißt, man mag die Eigengruppe, weil man sich ja selbst auch mögen muss. Und indem ich die Leute mag, die, mit denen ich mich jetzt gerade assoziiere, mag ich mich irgendwo auch selbst. Und die anderen hat man oft eher so ein neutrales Gefühl. Nur dieses neutrale Gefühl kann auch richtig böse, richtig hasserfüllt werden, wenn bei Leuten dieser Eindruck entsteht, die Eigengruppe ist eine Gefahr für mich, die konkurriert mit mir um Ressourcen oder die beschränkt meine Freiheiten ein. Das heißt, es ist nicht so leicht, wie diese Feindseligkeit gegenüber Fremdgruppen zu schüren, indem man sagt, die Fremdgruppe tut euch etwas an. Und wir erleben das in vielen rassistischen Diskursen, auch Rassismus ist so erklärbar, dass Leute das Gefühl haben, ich muss so auftreten, weil die Migranten, die Migrantinnen nehmen mir die Jobs weg, sie nehmen mir die Sozialleistungen weg oder meiner Gruppe. Das heißt, damit kann ich Feindseligkeit schüren. Und sehr oft werden diese Eigengruppe versus Fremdgruppe, diese starken Gefühle auch mit Falschmeldungen angetrieben. Also zum Beispiel falsche Behauptungen über einen Geflüchteten, der irgendwas gemacht hätte. Falsche Behaupte über irgendeine Gruppe, die bösartig vorgehen würde. Das kann auch mit solchen Falschheiten angetrieben werden. Aber zu deiner Frage zurück. Ich würde davon ausgehen, dass bei manchen populistischen bis extremistischen Parteien schon ein starkes Feindseligkeitsgefühl gegen Fremdgruppen gestartet wurde, gegen Migranten, Migrantinnen oder gegen die Elite. Und dann heißt es, wir müssen uns vor dieser bösen Elite in den USA verteidigen, weil die will einschränken, wie wir reden dürfen, die will einschränken, wie unsere Kinder erzogen werden, dass die, was weiß ich, zu viel über LGBT-Themen lernen, dass die auf ganz schlechte Ideen kommen, die wollen uns irgendwas wegnehmen. Also gibt es sicher viele so Gefühle von Bedrohung.
Der
Und wenn.
Sündenfall auch so ein bisschen fast schon, oder der Abfall von egal, ja, auch wieder Religion natürlich, glaube ich, auch spielt da ganz viel eine Rolle, dass dann die Konservativen, egal, dass vielleicht Religionskritik übersteigt hier so ein bisschen. Aber du hast recht, ja,
Genau,
Entschuldigung, ich wollte
aber
nicht laut gedacht.
zudem nehme ich, wenn ich mal in diesem Denken drin stehe, ich muss meine Eigengruppe vor der Fremdgruppe schützen, dann ist zum Beispiel die Lüge, die fühlt sich nicht mehr so wie eine Lüge an, sondern die fühlt sich nur wie eine Notlüge an.
Ah ja.
Im Sinne von, ich weiß, irgendwo in mir drinnen, und das sind ja die allermeisten von denen sind vernunftbegabte Menschen, die wissen wahrscheinlich irgendwo, da sind Menschen in dieses Kapitol gegangen, haben zum Teil auch Scheiben eingeschlagen, waren zum Teil bewaffnet. Viele hunderte Menschen sind verurteilt worden, auch zu Haft, zu Gefängnisstrafen. Die wissen das irgendwo. Aber für sie ist die Bedrohung, die die angebliche Elite darstellt, so viel gewichtiger, dass sie damit le legitimieren können, das auszublenden.
Ja, also sowas wie eine weltanschauliche Priorisierung, könnte man auch sagen.
Genau. Und dazu passend. Ich habe in meinem neuen Buch auch eine spannende Schweizer Studie zitiert. Da geht es um Leute, die rechtswidrige Posts, in einigen Fällen wahrscheinlich Hasskommentare geschrieben haben. Da haben zwei Forschende, Lea Stahl, Sebastian Weingartner, Dutzende Menschen in der Schweiz angeschrieben für eine Studie, die polizeilich angezeigt worden sind wegen rechtswidrigen Posts. Und sie haben nur vier Leute bekommen, die ihnen wirklich ein genaues Interview ermöglicht haben, aber immerhin vier. Das ist schon eine Leistung, weil Leute, die solche Posts schreiben, die geben nicht unbedingt Interviews.
Nee.
Und von diesen vier Leuten haben alle vier gesagt, nachdem sie diesen Konflikt mit dem Rechtsstaat oder mit der Polizei hatten, sind sie zurückhaltender geworden, wie sie posten. Also es ist gut. Aber drei von vier haben das nicht inhaltlich eingesehen, sondern die haben so Ausflüchte gesucht, warum das eh nicht so schlimm war. Und eine Ausflucht war, die anderen haben ja noch Ärger geschrieben. Eine andere Ausflucht war zum Beispiel so in die Richtung gehend, wenn eine Frau öffentlich so auftritt, dann hat sie es auch verdient. Also dem Opfer wird die Schuld gegeben. Und eine andere Ausflucht war, und das kann ich mich so gut erinnern in dieser Studie, ich zitiere das echt recht genau im Buch, dass es heißt, dass die Situation in Deutschland mit den Migranten ja so schlimm wäre, dass das jetzt angemessen sei. Und das ist auch dieses, ich darf so arg posten. Ich darf so brutal auftreten, weil ich gegen ein größeres Übel ankämpfe.
Ja, das.
Und das Spannende ist, ich glaube, wir Menschen haben oft irgendwo ähnliche Werte. Das heißt, selbst die ärgste Person weiß irgendwo, dass Beleidigungen oder Lügen nicht akzeptiert sind oder nicht in Ordnung sind. Aber wir haben dann konkurrierende gedankliche Vorgänge, wo wir es uns schönreden können, warum es jetzt gerade doch ausnahmsweise in Ordnung ist.
Ja, Das kenne ich tatsächlich, das Phänomen, das du beschreibst, kenne ich auch aus meinem eigenen E-Mail-Postfach, also als Leser, ne, als Leser. Da gab es dann auch einen Herrn, der mich beleidigt hat, aber auch Prügel angedroht hat. Also mir könnte dann irgendwas passieren, dass ich nicht mehr das und das machen könnte, was ich jetzt mache und sowas. Also den haben wir dann auch relativ schnell dran gekriegt, einfach anwaltlich und dann gehabt. Und da ging es in auch anwaltliche Korrespondenz und er hat sich probiert rauszureden, unter anderem mit, ja, das sei ja gar nicht so ernst gemeint gewesen, es sei eine satirische Kritik gewesen von meinem Wirken und ich hätte es ja eh irgendwie auch provoziert, also genau das, Täter-Opfer-Umkehr. Und wenn er mich wirklich hätte bedrohen und beleidigen wollen, dann hätte er das noch deutlich krasser gemacht.
Okay.
Also, das war, und es war auch keine gute Strategie von ihm eigentlich schlussendlich, weil, ja, letzten Endes, sagen wir mal, ja, ohne in Details zu gehen, habe ich dann da auf jeden Fall eher, bin ich da rausgegangen, erhobenen Hauptes und derjenige musste klein beigeben auf jeden Fall, weil du hast es verdient und eigentlich hast du noch viel mehr verdient, ist eigentlich eine sehr schlechte Strategie, wenn man sich im justiziablen Bereich aufhält. So. Ja, tatsächlich, ne? Sowas gibt's. Und ich habe solche Diskussionen auch manchmal mit Freunden oder Bekannten, die dann auch sagen, also ich zeige auch Leute an, besonders krasse Fälle zeige ich an. Ich wehre mich dann genau, wie du es da auch, die Studie, die Stelle im Buch hat mir sehr gut gefallen, weil ich mich auch gefragt habe, manchmal auch Frage, hilft das denn überhaupt? Dieses Disziplinierende, hat das denn einen disziplinierenden Effekt erstmal, wenn Leute Post vom Staatsanwalt kriegen, weil sie eben jetzt jemanden justiziabel beleidigt haben und erstmal Stress haben deswegen. Und ich habe vermutet, dass ja, und in deinem Buch und in Bezug auf die Forschung kommt ja raus, dass ja. Ne? Und das also für eben nicht alle. Und man kann die Leute dann nicht zur inneren Umkehr und zu weltanschaulichen, man kann die nicht zu Fakten bekehren, natürlich. Und Radikalisierte holt man nicht eben zurück. Aber wenn ich dann schon Leute so ein bisschen diszipliniere, dass sie andere Leute nicht anpöbeln oder weniger anpöbeln und dass sie so einmal nachdenken und innegehen und innehalten, bevor sie Leuten die schlimmsten Dinge androhen, dann finde ich das eine ganz gute Sache. Und überhaupt sowas so in Kommentarspalten, wo ich jetzt in letzter Zeit wieder öfter unterwegs bin, nach längerer Abstinenz beim öffentlichen Posten in so Kommentarspalten auf Instagram und so, jetzt habe ich gedacht, komm, ich schreibe jetzt auch zu politischen Themen wieder Sachen, kommentiere was unter Nachrichtenseiten, auch wenn da blöde Sachen kommen. Und da habe ich dann auch unter einem Post von Markus Söder, wo er dann schimpfte auf Migration natürlich ganz plump, habe ich dann kommentiert, dass Klimakrise ja wohl ein Thema ist, was auch mit Migration zusammenhängt, ne, und dass auch viele Leute eben auf der Flucht sind, natürlich, weil die Klimakrise global solche Veränderungen anstelle und so, und dass das ein wichtiges Thema sei und er hier nicht bitte auf populistisch verengen soll, auf Migration und Flucht. Und dann hat wer anders geschrieben, das fand ich super, hat dann wer anders geschrieben, nein, Migration ist das Thema, was alle beschäftigt. Ihr und euer Klima wartet jetzt mal.
Kannst du
So.
bitte, ich hätte gern alle Kommentare, die in diese Richtung gehen, möchte ich, dass du in dieser Stimme vorliest. Es ist sehr gut, machst du das.
Danke. Und ja, genau, da hab ich jetzt nicht drauf geantwortet. Was antwortet man denn da? Ihr und euer Klima, ihr wartet jetzt mal. Das ist doch schon, da steckt so viel drin in den wenigen Zeilen eigentlich auch, wo man eigentlich produktiv drin mitsprechen könnte. Aber ja, Spoiler. Die Atmosphäre in diesen Kommentarspalten ist dann auch nicht so, dass ich zu Sachdiskussionen schreiten will. Und dann bin ich vielleicht auch wie die Politiker und Politikerinnen in den Talkshows. Ich gehe dann da rein, ich überlege mir meine zwei, drei, vier Sätze, ich formuliere sie gut, ich knall sie raus, ich kriege dafür ein paar hundert Likes und dann bin ich auch wieder weg. Und ich lasse mich da gar nicht auf Beleidigungen oder große Differenzierungen ein. Einfach, ja, weil mein Tag auch nur 24 Stunden hat und ich mein Bluthochdruck nicht durch die Decke treiben will.
Lustigerweise, ich würde dir auch genau das empfehlen. Nämlich, wenn man mit jemandem diskutiert, muss man, glaube ich, immer relativ schnell abwägen, erstens, was ist mein Ziel und kann ich das Ziel erreichen? Und zum Beispiel, wir haben vorher schon dieses gesichtswahrende Diskutieren angesprochen. Wenn ich mit jemandem offline zum Beispiel diskutiere und ich sage etwas und ich merke, das ist jetzt ein wirklicher Extremist schon oder die Person ist so hundertprozentig überzeugt, dass ich wenig bewirken kann. Da ist meine Empfehlung auch für Offline-Gespräche, außer die Person ist einem ungeheuer wichtig. Das ist das ein nahes Familienmitglied. Aber sich eher lernen, rasch aus Diskussionen rauszuziehen, Weil die 20 Minuten, die ich sonst stecken bleibe, sind 20 Minuten, die ich nicht mit jemand anderem verbringen kann, wo ich was lerne, wo die Person was lernt. Also sehr rasch abklopfen, bringt das hier was? Es ist
Ja.
ziemlich brutal, aber ehrlich gesagt, wir alle haben eben nur 24 Stunden am Tag und die wollen wir auch
Ja.
nicht nur diskutierend verbringen. Und das heißt abklopfen, auch online. Du gehst da ja rein, um was dagegen zu halten, um eine andere Sicht dem Publikum zu eröffnen. In dem Fall diskutierst du nicht für Markus Söder, sondern für die Leute, die dort mitlesen, damit die vielleicht merken, da gibt es auch noch eine andere Sichtweise.
Genau.
Und das ist schon ein wertvolles Ziel, nämlich ich bringe einfach einmal ein Argument oder ein Link oder etwas, das mir eine andere Sichtweise eröffnet, damit Leute merken, vielleicht das wäre ein gutes Gegenargument oder auch, ich bin nicht allein in meiner Sichtweise. Ich bin nicht die einzige Person. Das kann nämlich beflügelnd sein. Und wenn dir dann jemand was dagegen postet, in den allermeisten Fällen, ich habe da eine sehr harte Sicht, wird es sich nicht lohnen zu antworten. Außer, ich sage immer, es klingt ganz blöd und es klingt auch ein bisschen unfair, aber such dir die Elfmeter. Im Sinne, die einfachen Elfmeter. Im Sinne von, wir diskutieren oft dort, wo uns jemand aufregt. Weil da ein Argument kommt, das man nicht gehört hat oder das man besonders fies findet oder wo man findet, da ist besonders viel falsch. Und wenn du auf dieses besonders absurde Argument eine besonders griffige Antwort hast oder dir das mal genau gedanklich durchüberlegt hast, warum ist das dann? Was ist das Falsche an der Aussage? Also wenn das für dich ein Elfmeter geworden ist, den du trainiert hast, dann antworte darauf. Ansonsten lass es liegen. Ich glaube wirklich, dass man strategisch in den heutigen Zeiten vorgehen sollte, weil du damit mehr erreichen wirst. Die Ausnahme ist, wenn das im eigenen Familienkreis ist, wenn die eigene Mutter, der Bruder, also wenn da sowas passiert und wo es mir wirklich darum geht, mit der Person noch ein
Ja.
nahes Verhältnis zu haben. Aber ehrlich
Ja.
gesagt, ich finde, du machst das, glaube ich, eh sehr taktisch. Einfach, ich glaube, viele Leute haben das mit der Zeit gelernt, einfach weil es durch das Lernen, was nicht funktioniert, weil wenn du antwortest, selbst wenn du eloquent antwortest, schreibt der halt zurück. Und dann willst du nicht dein Gesicht verlieren und willst wieder antworten. Und da, wenn du versuchst, das letzte Wort zu bewahren, wirst du im Internet sehr alt werden, du wirst niemals schlafen können und du wirst sehr wenig bewirken.
Ja.
Aber weißt du, was ich auch oft mache? Es bringt oft gar nichts, aber ich mache mir manchmal so, dass ich einmal sachlich auch auf einen Provokateur, eine Provokateurin antwort oder jemand, wo ich finde, aha, also das ist jetzt nicht die Person, die schon mit der übelsten Beleidigung kommt. Einfach nur um zu schauen, kommt da was. Und in 9 von 10 Fällen kommt dann noch Wilderes. Und in einem von 10 Fällen kann es sein, dass die Person ein bisschen einlenkt. Aber ich
Ja.
sehe das dann gar nicht so als, mir ist es dann ehrlich gesagt ein bisschen gleichgültig, weil ich habe das nur als Test versucht. Wenn jemand dann einsteigt, bin ich bereit zum Diskutieren. Aber jeder von uns hat das Recht, Debatten auch liegen zu lassen. Wir sind alle nicht verpflichtet, auf den Thomas, der gerade irgendwas darunter postet, antworten zu müssen. Ich darf mir auch aussuchen, wo ich aussteige. Und
Ja.
ja, man wird oft, und das Zweite ist auch ganz, ganz generell, mir geht es sehr gut damit, dass ich mich daran gewöhnt habe, dass ich Debatten nicht gewinnen muss. Im Sinne von, ich bin oft zufrieden, wenn ich ein, zwei Dinge gut erklärt habe, aber erstens, wenn ich versuche, Debatten zu gewinnen, werde ich dann dauernd versuchen, weiter zu diskutieren. Und offline, wenn ich wirklich mit Leuten in meinem Umfeld rede, in dem Moment, wo ich Leuten signalisiere, ich will die Debatte jetzt gewinnen, mache ich es der Person umso schwieriger, jemals auf mich einzugehen. Also ich habe da ein bisschen so einen, für mich selbst so einen Zen-Zugang. Ich weiß nicht, ich bin überhaupt kein gechillter Mensch, aber so ein bisschen, dass ich nahezu nichts erwarte beim Diskutieren. Und wenn man nahezu nichts erwartet, hat man viel bessere Erfahrungen dann.
Das glaube ich, das glaube ich. Und das ist auch eine meiner schlechteren Eigenschaften. Ich tendiere manchmal, wenn ich das, was du sagst, nicht berücksichtige und nicht entspannt bleibe, dann auch in Punkten, wo ich denke, dass ich Recht oder, habe oder gute Argumente habe, dann mit mir kann es schon auch ein Wettbewerb werden. Und ich finde, wenn den Wettbewerb manchmal auch interessant, irgendwie so eben das Battle um die besseren Argumente sozusagen. Aber das kann dann eben auch total blöd werden für alle Beteiligten und dann streitet man sich schlimmstenfalls oder so oder geht sich an die Gurgel und kann auch schlechter zueinander finden, einfach weil es schon so hitzig wurde.
Aber wenn
Apropos
ich da was
Gefühle.
sagen
Ja,
darf,
nee, gerne. Ja, bitte,
ich glaube
gerne.
nämlich, ich muss das sagen, ich habe jetzt mich vielleicht auch ein bisschen gemäßigter oder emotional ausgewogener dargestellt, als ich es auch bin. dieser Zugang, dieses, dass ich gut damit leben kann, dass vieles einfach nicht funktioniert, der ist auch durch harte, jahrelange Arbeit und Aufregen über Debatten, die so verunglücken, gekommen. Also das ist so ein bisschen vielleicht auch ein Abstumpfen. Nur was du beschreibst, ist, du hast, glaube ich, diesen Zen-Zugang ja auch, weil du oft schon einfach so das sehr taktisch angehst. Und ich glaube, ich sehe ja viele deiner Posts. Du bist, würde ich sagen, oft wirklich eloquent und auch witzig. Und also
Danke.
du hast da so eine Art, einen klugen Gedanken recht humorvoll oder kurz zu verpacken. Und einerseits gibt es da ein Talent, aber ich würde vermuten, ganz ehrlich gesagt, wenn du dann sagst, dass du dann hin und her diskutierst mit den Personen, das ist Übung. Und das ist etwas, trotz allem, warum antworte ich manchmal Leuten? Und warum tue ich das? Weil es Übung ist. Und Leute, die sich total schwer tun, da muss ich schon sagen, dieses auf die Schnelle irgendwas antworten können, das ist eine Übungssache.
Auf jeden
Das
Fall.
ist wirklich so, also es gibt vielleicht Naturtalente, die ein besonders gutes Händchen für sowas haben, aber ich bin das nicht. Und ganz viele meiner auch Lernmomente sind aus unangenehmen Situationen entstanden. Zum Beispiel, ich halte auch viele Vorträge und ab und zu habe ich auch wirklich Leute im Publikum, die dann selbst einen Verschwörungsmythos wiedergeben oder die wirklich angriffige Fragen formulieren. Und zum Beispiel, das ist dann noch einmal schwieriger, weil du als Mensch physisch auf einer Bühne stehst und man sieht dir ja an, wie du das weißt. Da kannst du dich auch nicht irgendwie hinter eine Wand stellen und kurz in dich gehen. Und zum Beispiel da lernen, dass das Wichtigste in so einer Situation ist, dass man selbst nicht die Nerven wegschmeißt, sondern dass man sich selbst so ein bisschen erdet und dann noch einmal einfach sagt, was man selbst als wahr oder für richtig empfindet. Und ich sage dann auch manchmal in solchen Gesprächen, es kann sein, dass wir hier nicht einer Meinung werden. Ich kann Ihnen sagen, wie ich sehe. Aber das Wichtigste in meinen Augen bei sowas ist dann, nicht die eigene Flughöhe zu verlassen. Also ich für mich selbst, aber das ist auch so diese Rolle, die ich mir selbst irgendwie für mich gesucht habe, ist, ich bin so quasi, ich sehe mich als Erklärbärin, wo ich halt immer wieder Inhalte erkläre und wo ich aber trotzdem versuche, eine gewisse Höflichkeit zu bewahren, auch wenn ich vieles problematisch finde. Und das
Respektabel.
Wichtigste, ja, und das Wichtigste für mich ist aber diese Rolle nicht zu verlieren. Und das ist so beim Diskutieren, ist deshalb mein Tipp, so dieses ganz viele Üben und auch für sich selbst festlegen, was ist meine Rolle, wer bin ich? Und zum Beispiel, da beneide ich dich ja durchaus irgendwo, weil du bist ja viel witziger und angriffiger. Ich finde das, also ich lese das total gerne. Das sind auch unterschiedliche Rollen. Ich finde auch, es muss nicht jeder in einer Demokratie dann die gleichen Logik für sich finden. Aber es ist gut, wenn ich mir bewusst bin darüber, wer ich bin, wie ich auftreten möchte, was passt zu der Person, die ich bin und als die ich in Erscheinung trete.
Ja, also auch gezielte Stiche, Provokationen und Punktlandungen sind auch wichtig, denke ich, Pointen. Also man muss natürlich, du hast recht, eine gewisse Flughöhe, wie du es wunderschön nennst, muss man beachten. Das kann ich zum Beispiel, glaube ich, schlechter. Auch die Selbstbeherrschung und der Pokerface, auch gerade ich hatte diese Situation, die du beschreibst, die ist ja auch schon, wo dann jemand im Publikum sich meldet und ich bin auf der Bühne und jemand sagt was, wo ich fundamental anderer Meinung bin und in Klammern und er lag sachlich falsch und dann da so klar bleibe ich dann höflich, aber da muss ich auch sehr viel innere Kraft mobilisieren, um nicht ins Augenrollen und da innerlich zusammenzusacken und so zu denken, oh Gott, und das oder mein Gegenüber oder alle nicht spüren zu lassen, wie schlimm ich das gerade finde. So, das ist dann Schlagfertigkeit ist dann tatsächlich weniger ein Problem. Also das ist dann in mir, das
Das glaube ich dir.
das dann in mir etwas heraussprudelt, ich ganz schnell eine Replik habe und auch eine pointierte und vielleicht auch eine Messerscharfe in guten Momenten. Das habe ich schon, aber dann ist es dann die richtige und ist das dann auch der Ton, in dem wir weiterreden können? So, ne? Ist das dann, ne? Also ich kann schon dann schnell, also wenn man, was haben wir gerade schon etabliert, man will nichts von jemandem lernen, der einen gerade beleidigt hat oder mit jemandem gemeinsam überlegen, der einen gerade so etwas vielleicht auch harsch korrigiert hat. Natürlich, sonst so ist das pädagogisch, ist das nicht
Also,
so gut.
aber ich tue das übrigens nicht, das klingt jetzt ein bisschen fies, kommt auf die Person oder auf die Härte der Frage an. Aber ich tue das in der Regel nicht für die Person, die das fragt oder die so auftritt, sondern ich tue das für den Rest des Publikums, weil es kann
Richtig.
zu solchen Solidarisierungseffekten kommen, wenn eine Person auf der Bühne mit einer Heftigkeit oder mit einer Härte reagiert und für die Anwesenden im Publikum, die haben halt oft die Wahrnehmung, da ist jemand, die Person kriegt eine Bühne, die hat ein Publikum vor sich, also die hat so eine quasi die höher gestellte, auch im physischen Setting höher gestellte Person. Und wenn du dann so hart reinfasst, ist so ein bisschen die Gefahr, dass es zu Solidarisierungseffekten selbst mit einer Person kommt, die was Falsches gesagt hat. Und
Ja,
ich nehme mich
klar.
deshalb zurück, weil mir ist wichtig, dass dann dass diese Solidarisierung, dass ich bloß nicht Leute abstoße, die für mich jetzt
Ja,
erreichbar sind. Aber ich muss dir sagen,
richtig.
ich glaube auch, dass wir zwei da einfach, weißt du, das sind so unterschiedliche Typen. Ich glaube, das geht immer davon aus, wie ist man als Mensch, also was ist so der Charakter von einem selbst. Und auch in der Breite der Öffentlichkeit ist es gut, dass es da verschiedene Leute gibt, die verschiedene Taktiken auswählen. Ich glaube nämlich nicht, dass wir alle da exakt gleich sein müssen, sondern dass das Tolle ist an diesem demokratischen Widerstand, der hier irgendwo geleistet wird, dass es unterschiedliche Akteure, Akteurinnen mit der Deftigkeit gibt. Und ich bin da halt sehr wenig deftig. Ich bin dafür aber oft auch ein bisschen langweiliger oder auch ein bisschen weniger witzig. Finde ich auch
Ja.
okay.
Ja, also bevor sich Leute jetzt was ganz Schlimmes vorstellen, ein bisschen mehr Kontext zu dem, ich bin jetzt nicht grundlos fies oder
Nein,
böse,
nein.
weder in Bühnensituationen noch sonst. Das war jemand, es war ein, ich kann es ja sagen, ein Klimakrisenleugner, der eine ganz schlimme konspirative Quelle genannt hat und die eben so als vermeintlich seriöses alternatives Medium natürlich hochgehalten hat und so erzählt hat, ja, es gibt aber auch Andersdenkende, die sehen das ganz anders. So, und natürlich die Wahrheit wäre gewesen, ja, aber die liegen halt falsch, so, und die solltest du nicht zitieren. So. Das, und das war dann so ein bisschen, das habe ich dann auch höflich verpackt, dann auch gesagt, halbwegs höflich so. Und
Weißt du noch,
das
was du
stimmt,
genau
man sollte,
gesagt hast?
was ich genau gesagt habe,
Ja.
dass das XY-Medium bekannt ist als konspirative, ich glaube, das ist sogar auch, ist das auf YouTube? Nee, das nicht. Dass es als bekannt ist als konspirative Quelle und dass die Forschung das anders sieht oder so. In die Richtung auf, zusammengefasst, ist jetzt schon ein halbes Jahr her oder so. Aber ja, das hat die Person nicht überzeugt, aber es kam dann Applaus von anderen Leuten im Publikum, die das offenbar auch kannten und die das so eh nicht gesehen haben. Also immerhin. Aber es muss man sagen, es war wahrscheinlich eh eine Minderheitenmeinung, die eher geäußert hat. Zum Glück. Vielleicht so langsam abschließend, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber so, wir sind hier bei Gefühlen auf jeden Fall und auch so bei Wutgefühlen manchmal oder auch Wutbürger ist ja so ein eigenes Thema geworden. Denken wir im Winter in Deutschland gab es die Bauernproteste oder überhaupt gerade was in den USA passiert ja mit sehr viel Wut seitens der Republikaner. Aber auch nicht nur, ne, nicht nur. Also die Wutbürger werden immer so als rechtspopulistische Wutbürger erzählt und kritisiert natürlich auch, unter anderem auch von mir. Aber was ist denn eigentlich mit den Gefühlen der anderen? Was ist denn mit einer linken Unzufriedenheit? Was ist denn mit einer demokratischen Wut oder einer demokratischen Gefühlslage?
Ja.
Also haben die Rechten ein Monopol auf Unzufriedenheit oder auf Gefühle?
Das ist total super, dass du es das ansprichst, weil diese Emotionsfrage habe ich ja ganz stark im aktuellen Buch drin, weil Wut ist tatsächlich ein Erfolgsmoment, gerade von rechtspopulistischen bis rechtsextremen Parteien. Aber es wäre der falsche Schluss zu sagen, Wut ist das Problem an sich. Weil eine Politik ohne Wut, würde ich davon ausgehen, ist eine Politik, die Missstände nicht angeht. Damit meine ich Folgendes. Gerade im rechtspopulistischen bis rechtsextremen Spektrum wird Wut nach unten ausgelöst. Über Menschen aus anderen Ländern, die neu ins Land kommen, über Menschen mit Migrationshintergrund, über LGBT, über was weiß ich. Aber oft zum Beispiel historisch auch benachteiligte Gruppen. Das ist Wut nach unten. Oder auch, es gibt gerade in diesem sehr rechten Spektrum Falschmeldungen, da wird Wut mit Falschheiten ausgelöst. Aber Wut an sich ist eine wichtige Emotion, weil die Wut aktiviert uns zu verteidigen. Also wenn ich Missstände erlebe, ist Wut so wichtig, um für meine eigenen Rechte oder die Rechte anderer einzutreten. Wenn Frauen nicht wütend gewesen wären, hätten wir bis heute kein Wahlrecht.
Genau.
Und darum ist in dieser Debatte über wütende Politik so ein bisschen die Gefahr, dass man auch ausblendet, wo Wut angemessen ist. Das heißt, ich glaube, man muss bei Wut immer schauen, was löst Wut aus, welche Werte werden hier eigentlich aktiviert und sind das Werte, denen ich mich anschließen kann oder nicht? Und zweitens, ist das, was angeblich Wut auslöst, ist das überhaupt wahr oder nicht? Weil wenn es nicht wahr ist, dann ist es vielleicht nicht der beste Anlassfall. Ich habe im Buch sehr viel auch zum Thema achtsam wütend sein drinnen. Und ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, dann auch in der Wut sich selbst zu überlegen, ist das ein Thema, das mir wichtig ist, oder lasse ich mich gerade wieder in so eine Debatte reinjagen, die ich eigentlich nicht so relevant finde? Das kann man sich auch noch fragen. Aber zu
Schöne
den Emotionen.
Formulierung auch, ne? Ein achtsam wütend sein. Das ist eine, klingt ja fast schon widersprüchlich.
Genau, es klingt widersprüchlich, aber ich glaube eben, dieses abgebremst wütend sein. Achtsam wütend sein bedeutet für mich auch nicht in blinde Wut zu gehen, sondern so ein bisschen abgebremst und dann noch so strategisch zu bleiben. Das ist für mich sogar geradezu ein Wesensmerkmal von Demokratie, dass ich zwar wütend sein kann, aber es irgendwo Grenzen gibt, zum Beispiel, wie sehr ich andere entmenschliche. Und zu diesen Fragen der Emotionen, das heißt, Wut an sich ist nicht schlecht, nur tendenziell, wo die Kritik, glaube ich, richtig ist, wir leben halt in einer extrem wutüberlagerten Social-Media-Gesellschaft, weil Wut so stark herumgereicht hat, weil Wut super Zahlen auf Social Media auslöst. Wenn Menschen wütend sind, zeigen einige Studien, teilen sie etwas häufiger, klicken es eher an. Aber wichtig, das habe ich ja auch drin in meinem neuesten Buch, gibt es auch andere Emotionen, wurde jetzt gesehen, die Hand in Hand gehen mit vielen Shares. Und das hat die Susanna Peletz erforscht. In zwei europäischen Ländern haben sie sich Facebook-Debatten angesehen. Und die haben gesehen, dass auch Emotionen wie Belustigung, Stolz, unter anderem auch Kamamuta mit Shares Hand in Hand gehen. Also dass
Was
dann
ist
solche
Kamamuta?
Emotionen.
Kannst du das kurz erklären? Du ganz,
Genau.
ja.
Also ich sage nur ganz kurz, das heißt, dass solche Posts haben dann sehr viele Reichweite, sehr viele, sind sehr viel weitergeleitet worden. Und so Kammermutter, das erwähne ich deshalb, das ist die eine Emotion in dieser Liste, die die meisten Menschen wahrscheinlich vom Wort nicht kennen. Ich habe es bis dahin auch nicht gekannt.
Ich auch nicht. Ich habe es von dir gelernt.
Ja, und ich habe es aus diesen neuen Studien gelernt. Kammermutter heißt eigentlich so dieses, bedeutet dieser Eindruck des Gerührtseins. Also Kammermutter kann man zum Beispiel bei ganz herzigen Tiervideos spüren. Ich habe das auch im Buch so ein Beispiel, das finde ich nämlich so lieb. Gibt so ein ganz berühmtes GIF. Ein Äffchen tut so die Hand ausstrecken, auf den Arm so klopfen mit der anderen Hand, zeigt quasi, hey, ich umarme dich, und dann kommt das zweite Äffchen und lässt sich umarmen. Und es ist so niedlich. Also man interpretiert natürlich ganz viel als Mensch auch hinein, aber ich bin dann immer gerührt bei sowas. Worauf ich hinaus will, ist, auch im politischen Sinne kann diese Rührung eine Antwort sein. Und zwar eine zweite Untersuchung von David Grüning und Thomas Schubert, die ich zitiere, die finde ich ganz spannend. Die haben sich politische Kampagnenvideos in den USA angesehen, also solche politischen Ads. Und da haben sie gesehen, dass Wut dazu führt, dass Leute sagen, sie möchten für einen Kandidaten oder eine Kandidatin stimmen. Aber das Tolle war, auch Videos, die Kammermutter, also dieses Gefühl des Gerührtseins auslösten, haben auch Leute aktiviert, dass sie für jemanden stimmen wollen. Und ich habe mit dem David Gröning für mein Buch gesprochen und der hat mir was Interessantes erzählt, nämlich es gab nur einen Unterschied. Die Videos, die Wut auslösten, die haben das innerhalb weniger Sekunden geschafft. Weil man muss manchmal nur eine Person herzeigen oder ein Thema ansprechen, das manche Leute ärgert und schon ist die Wut da. Das heißt, das Praktische an Wut ist, dass sie so leicht auslösbar ist. Aber Kammermutter, diese Videos waren länger. Die haben dann oft so 40 Sekunden oder mehr gebraucht. Da muss man nämlich eine Story bringen, dass es irgendeinen Missstand gibt. Aber wenn wir alle zusammenhalten, dann können wir den Missstand beseitigen, dann können wir das Problem lösen. Und ich finde, das trifft es recht auch gut auf den Punkt. Ich glaube, auch als Gesellschaft können wir andere Emotionen ansprechen. Ich fürchte aber, dass es der schwierigere Weg ist. Also ich selbst, ich möchte es auch tun. Ich glaube, man muss dann aber auch sagen, ich habe oft den schwierigeren Weg vor mir, wenn ich die große Vision oder das Gemeinsame in den Vordergrund stelle. Nur es ist schon möglich. Und auf lange Sicht, glaube ich, ist es auch gesellschaftlich wichtig, dass wir alle, ich auf einer individuellen Ebene, Parteien oder Medien überlegen, was ist denn das Starke, auf das wir hinarbeiten können, weil ich sonst dauernd auch in diesen, nur in den Verteidigungsdebatten drin bin, dass ich dauernd gegen was Problematisches mich aussprechen muss. Und diese Studie zu Kammermutter zeigt zumindest, dass man dieses Gefühl von Gerührtsein und dass man gemeinsam sich für was Gutes einsetzt, dass das auch was bewirken kann.
Das erinnert mich an was neulich als Clip der Anti-Waffen-Lobby, der mich irgendwie beeindruckt hat, vielleicht auch gerührt hat,
Aha.
dass da gab es einen Clip in den USA, nämlich da ist dann ein Kind quasi in einem Swimmingpool reingefallen, ein kleines Kind, und drohte zu ertrinken oder ist ertrunken, also in so einem Clip. Und dann wurde quasi als Parodie auf die Reaktion, die normalerweise nach Amokläufen und so weiter von der Waffenlobby kommen und von der konservativen Seite, nämlich dass eigentlich alle nichts sagen oder sagen Thoughts and Prayers und kann man leider nichts machen und so, und Swimmingpools sind leider eine Gegebenheit, und so standen halt alle drumherum und haben sich dieses ertrinkende Kind angeguckt und gesagt, ja, ist ja schade. Ist ja schade, kann man nichts machen, so können die Leute jetzt nicht ins Swimmingpool wegnehmen und so, und so ungefähr. Und das war eine gute Parodie auf die Tatenlosigkeit von eben ja, republikanischer Seite, oder dass man eben überhaupt diese US-amerikanische Gegebenheit, dass man so leichten Zugang zu Waffen hat. So, ne? Und das fand ich auch eine, klar, krass. Normalerweise Menschen in Not würde man eingreifen, und man kann ja auch was tun. Ja, man kann auch was tun. Der schwierige Weg, wir haben ihn thematisiert, vielleicht als Rückkopplung zum Anfang. Bist du Optimistin? Also jemand, wie du, die Bücher schreibt, die was verändern wollen. Man will ja schon gar nicht weltverbesserisch sagen. Das ist ja schon für Leute wie uns, meist als Beleidigung vorbehalten von anderen Leuten,
Ja.
dass wir sind die Weltverbesserer oder so. Ja, aber wie bleibst du bei dem Ganzen optimistisch? Bist du optimistisch oder bist du, keine Ahnung, Realistin, oder wie würdest du dich da einfach verorten? Verorte dich mal.
Ich glaube tatsächlich, dass ich irgendwo so immer so ein hoffnungsvolles Element habe. Also ich bin gar nicht optimistisch, aber ich habe selbst in den schlimmsten Zeiten so das Gefühl, dass es sich lohnt, Hoffnung zu haben. Und wenn du mir eine Sekunde gibst, ich hole schnell was, gib mir eine Sekunde.
Gebt ihr auch zwei?
Bin wieder da. Zur Frage, wie hoffnungsvoll oder hoffnungslos bin ich, habe ich eine Geschichte und ein sehr pathetisches Zitat, aber zur Geschichte. Es gibt sehr vieles weltweit, in Österreich, im deutschsprachigen Raum und international, das mich sehr ernüchtert. In Österreich haben wir jetzt eine Partei, die FPÖ, die 29% der Stimmen hat und damit die stärkste Partei ist und auch absolut keine Klarheit, ob die FPÖ wieder in einer Regierung ist. Und das kann man sich, glaube ich, aus deutscher Sicht nicht so vorstellen, aber wenn du so eine Partei in der Regierung hast, sind Dinge möglich, die man nicht vergleichen kann mit rein mit Landtagsebenen. Also das ist dann schon auf ein Level für sich. Auch aus Sicht von Medien, aus Sicht, was das alles für Österreich bedeuten würde. Und ich habe neulich mit einer Journalistin gesprochen und die hat so sinngemäß zu mir gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass Menschen irgendwie den Untergang brauchen. Also dass es so schlimm werden muss, bis sie verstehen, dass das einfach, dass das nicht, dass das was für eine Gefahr da drin ist, wie schlimm das ist. Weil zum Beispiel auch viele demokratischen Lehren wurden ja erst nach ganz schlimmen Momenten gezogen. Und das sagt sie so. Und sie sagt so, ja, und ihre Kinder, wenn die älter sind, dann hofft sie, dass die dann in dieser Phase sind, wo dann wieder diese demokratischen Werte da sind. Und ich habe gedacht, puh, weil das bedeutet ja, dass alle, die jetzt leben, das bergab erleben müssen. Also das ist so etwas, das ich nicht will. Also das ist so, ich in Österreich, muss man sich das so vorstellen, ist die Stimmung so, dass einige Leute das derzeit so sehen. Das wird jetzt ganz schlimm mit der Hoffnung. Die Hoffnung ist, dass erst wenn es ganz schlimm geworden ist, wir wieder was aufbauen können. Und ich bin so, dass ich da immer dann denke, ich hoffe, dass wir das ganz Schlimme trotz allem abwehren können. Also dass ich die Hoffnung habe, dass wir vielleicht davor schon was erreichen können. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Und das Krasse ist, wenn du fragst, bin ich Optimistin? Ich finde, ich bin ganz oft pessimistisch, aber im Sinne, inmitten meines Pessimismus denke ich mir dann oft, dass vielleicht noch was gelingen kann oder dass vielleicht es Sinn macht, Dinge weiterhin anzusprechen. Und es klingt total platt, aber du kennst vielleicht dieses ganz, ganz berühmte Zitat von Marcuse. Albert Camus. Ich finde das total beeindruckend. Ich gebe es dir sicher jetzt nicht richtig wieder, aber ich habe sogar hier, ja genau, ich habe sogar ganz wörtlich von mir. Das ist so platt, aber ich mag es wirklich gern. Mitten im Winter erfuhr ich endlich, dass in mir ein unvergänglicher, unbesiegbarer Sommer ist.
Okay, nee, kenne ich tatsächlich nicht.
Hey,
Ja.
kennst du nicht? Okay. Und dieses Bild, dass du mitten im Winter merkst, dass in dir selbst ein Sommer steckt, Ich finde, das ist so, wie ich sehe. Darum finde ich eigentlich, ich weiß nicht, ob das Optimismus ist, weil ich glaube, der Optimist glaubt, es ist immer Sommer. Und ich glaube
Verstehe,
nicht, dass es
ja.
immer Sommer ist. Ich glaube, dass sehr oft Winter ist und dass Leute sich den Winter schönreden. Dass sie so tun, als ob der Winter eh nicht so schlimm ist. Wir müssen es nur noch ein bisschen durchhalten. Und ich glaube, dass der Winter exakt so schlimm ist, wie man sich vorstellt, dass er ist, aber dass es auch einen Sommer geben kann.
Das ist schön. Man muss sich vergewissern, dass es wieder Sommer werden wird. Und im Gegensatz zu den Jahreszeiten, die ja eben passiv sind und einfach so passieren und ja, vielleicht verändern sie sich minimal, aber so im Großen und Ganzen doch wiederkehren, ist die politische Situation etwas, wo wir eingreifen können, etwas, wo wir etwas tun können, wo
Genau.
wir ja eben Akteure und Akteurinnen unseres eigenen Schicksals sein können. Und das gefällt mir gut. Und das ist Grund für ein bisschen Optimismus. Wir können was tun, wir können eingreifen. Und ich zitiere nochmal jetzt dich. Du schreibst in deinem Buch, Zitat, ich schreibe dieses Buch, weil ich überzeugt bin. Wenn Menschen über unfaire Methoden der Diskussionsführung oder über Tricks wie Debatten zur Eskalation gebracht oder ablenkende Themen eingestreut werden, Bescheid wissen, besteht die Chance, dass sie solche Methoden in Zukunft auch anderswo erkennen. Auch beim Grillfest mit der erweiterten Familie lässt sich so besser einordnen, weshalb eine Aussage eine typische Ablenkungsstrategie ist oder wie darin wir gegen die Erzählungen befeuert werden. Also, das gefällt mir ganz. Zitat Ende. Das gefällt mir ganz gut. Und dein Buch ist wirklich sehr praktisch, ist aber gleichzeitig theoretisch wissenschaftlich anspruchsvoll, in dem Sinne, dass du auch dauernd auf wissenschaftliche Erkenntnis, eigentlich vorbildlich finde ich, auf wissenschaftliche Erkenntnis verweist und sagst, ja, die und die haben das und das herausgefunden und so aus der Sozialpsychologie wissen wir dieses und jenes. Also, das unterscheidet im Ganzen, entscheidet das Ganze von so einer Wohlfühl-Ratgeber-Literatur. Nein, du bist wissenschaftlich fundiert, aber gleichzeitig mit Tipps und Tricks am Start. Und deswegen denke ich, hast du ja, ein gutes Buch geschrieben. Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du
Danke dir, danke dir.
aus kollegialer Sicht, ja. Und ja, auch, ich würde sagen, so, möchtest du noch was loswerden? Möchtest du noch was sagen? Sonst so langsam würde ich sagen, wir könnten stundenlang weitersprechen, vielleicht machen wir das anderen Mal sehr, sehr
Ich habe nur
gerne.
eins.
Ja.
Ich finde, ich bin, ich sage, das klingt jetzt blöd, aber ich bin sehr froh, dass es im deutschen Diskurs auch so Stimmen wie dich gibt, weil ich habe so im Abschluss oder in einem der hinteren Kapitel im Buch, habe ich so drin, dass nicht jeder und jede alles tun muss. Also zum Beispiel, wir haben vordiskutiert, wie kann ich geschickt diskutieren oder wie kann ich das und jenes tun. Und ich habe oft das Gefühl, wenn Leute dann sowas lesen, dass sie sich schnell überfordert fühlen oder gerade die Gutmeinenden, dass die sich regelrecht ja, allzu aufopfern oder das Gefühl haben, sie müssen da auch noch sich einbringen und sie müssen das auch noch leisten und sie müssen auch noch zu der Demo gehen und dann müssen sie online noch diesen
Ja.
Kommentar schreiben. Und ich finde, das Tolle ist, dass du musst, also man muss trotzdem auf die eigene Energie achten und man muss nicht alles selbst können oder selbst sein. Und du bist zum Beispiel so jemand, der oft, du antwortest ja nicht nur bei anderen, sondern du postest ja auch oft selbst eigene, ich nenne es jetzt mal Gags oder Einordnungen, aber die so einen charmanten Dreh haben oder so einen Witz. Und auch, du hast auch ein bisschen eine feine Klinge oder eine scharfe Klinge sogar. Und das ist aber auch etwas, das heißt, für manche kann auch eine Antwort sein, dass Leute geteilt werden, also dass man Inhalte teilt, wo das andere für einen machen. Und das finde ich ist so interessant. Wenn ich Zivilcourage zeigen möchte oder auch irgendwo diskutieren möchte, heißt es das nicht, dass ich immer in der allerersten Reihe stehen muss oder wirklich in jede Debatte reingehen muss. Es kann auch sein, dass ich mir 5, 6, 10 Accounts suche, wo ich finde, dass da oft was Vernünftiges kommt und dass ich denen mit eine Reichweite gebe. Und das ist, glaube ich, wichtig und das ist gut, dass es in Deutschland eben diese Szene an Leute gibt, die man guten Wissens teilen kann oder wo man dazulernen kann.
Und in Österreich auch. Vielen lieben Dank, Ingrid Brodnik, dass du heute hier
Gerne.
warst. Das Buch heißt Wieder die Verrohung über die gezielte Zerstörung öffentlicher Debatten, Strategien und Tipps, um auf Emotionalisierung und Fake News besser antworten zu können. Ein langer Titel, der aber genau das beinhaltet und also verspricht, was im Buch auch drinne ist. Kann ich total empfehlen. Ich hatte Spaß bei der Lektüre und sicherlich auch gerade vielleicht ein gutes Weihnachtsgeschenk, aber es kann mir langsam schon an Weihnachtsgeschenke denken. es ist noch ein bisschen hin, aber auch gerade bevor, man wird es wahrscheinlich nicht lesen für die Diskussion an den Weihnachtstagen, falls es die gibt mit der Familie, aber wir diskutieren ja auch 365 Tage im Jahr. Und auch sonst, apropos Leuten folgen und sich eine Bubble aufbauen, folgt doch Ingrid im Instagram, zum Beispiel auf Insta, auf allen anderen Plattformen, auf den wesentlichen Plattformen bist du unterwegs, ne? Wo soll man dir folgen, Ingrid?
Also über Instagram freue ich mich, weil ich ehrlich gesagt, seitdem Twitter so kaputt geworden ist, bin ich viel mehr auf Instagram, was so
Ito.
absurd ist, weil es so eine andere Plattform ist. Aber ich freue mich, wenn man dort, weil dort bin ich auch wirklich gerne gesprächsbereit und auch freue mich über Rückmeldungen. Ich bin weiterhin auf X, weil der österreichische Journalismus so stark auf X geblieben ist und es ist nicht so lustig. Also gerne Instagram, Blue Sky zum Beispiel oder alles andere auch. Also ja, LinkedIn ist nicht so meins, aber bin ich auch. Freue mich auch selbst dort.
Also folgt Ingrid und vor allen Dingen lest ihre Bücher. Das macht Spaß, man lernt was, man kommt ins Nachdenken. Und wenn ihr, ja, wenn es Spaß gemacht hat zuzuhören, teilt doch bitte auch diese Podcast-Folge. Das fände ich super. Also das Verbreiten, was wir hier sagen, hilft nicht nur, ja, dem Podcast oder dem Buch, sondern im besten Falls auch, könnten wir auch hier und da kleine Sachen anstoßen und Gedanken anstoßen. Und das Ganze, was wir hier besprechen, ist selbstverständlich auch eine Einladung zum Dialog. Meldet euch gerne bei uns, auch bei mir, ne? Also meldet euch, teilt das Ganze. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mal wieder einschaltet irgendwann. Also ich veröffentliche monatlich ja diese Gespräche auf jeden Fall. Und ja, je mehr Publikum ich erreiche, desto besser, also auch für mich als Macher natürlich. Und desto mehr macht es mir auch Spaß, mal eben so gesagt, ne? In dem Sinne, ganz herzlichen Dank, liebe Ingrid. Viel Erfolg mit dem Buch. Und ja, Grüße an euch alle, die zugehört habt. Einen vielleicht nicht immer kühlen Kopf behalten, aber ja, einen Kopf behalten. Und vor allen Dingen ein Herz. Ne? Oh, jetzt was ist, habe ich nur kitschig gegen Ende das Ganze ein bisschen. Nein. Also, Herz und Verstand sollten zusammenspielen und das Ganze verbunden mit einem Argument. In dem Sinne, viele liebe Grüße.
Schönen Tag dir noch. Danke, danke. Tschüss.
An dieser Stelle eine kurze Werbung vom Sponsor dieses Podcastes, der EWS Schönau. Die EWS Schönau sind bekannt geworden als die Stromrebellen aus dem Schwarzwald. Gegründet als Elterninitiative gegen Atomkraft, haben sie vor 30 Jahren zuerst das regionale Stromnetz in Schönau übernommen und beliefern seit 1998 deutschlandweit Kundinnen und Kunden mit 100% Ökostrom. Dabei setzen sich die EWS als genossenschaftlicher Versorger besonders für eine regionale Stromversorgung in Bürgerinnenhand ein und arbeiten nur mit Produzentinnen, die nicht mit der Atom- und Kohlewirtschaft verflochten sind. Darüber hinaus tragen die EWS mit einem eigenen Förderprogramm zur Energiewende bei. In 2023 flossen über 2 Millionen Euro in bürgereigene Anlagen und Projekte zur Förderung der globalen Energiegerechtigkeit. Mehr Informationen zur Arbeit der EWS findest du unter www.ews-schönau.de.